Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Prost, Alex.
Ja, Prost, Piet.
Wieder am Start, Alex. Ja, ein sehr schönes Bild.
19.09 Uhr.
19.09 Uhr.
Besser kann man nicht starten.
Das ist auch so. Das ist ja 19.09 Uhr, sagt man ja, ist die goldene Uhrzeit.
So.
Genau. Aber was wir in Bottrop natürlich auch noch haben, ist goldenes Wetter.
Ja.
Hitzesommer. Zu erwarten dann Tornado zwischendurch und Überschwemmung. Alles ja. An einem Tag oder besser gesagt in einer Stunde.
Ja.
Ne? Und da ist auch noch ein Blitz in der Jet-Tankstelle eingeschlagen.
Ja, Horsterstraße, Jet-Tankstelle. Da hat's geknallt.
Ja. In Kirchhellen gibt's bald richtig geiles Eis.
Mhm.
Da gibt's eine richtig gute Eissorte.
Ich sag dir mal eins. Das Foto, hast du das erste Foto gesehen? Können wir gleich drüber reden, ja. Das sah aus wie erbrochen ist. Also wirklich. Das sieht aus, als hätte ein Schlumpf gekotzt.
Ja, das sagst du mal, ist Schlumpfkotze. Aber ist eigentlich was ganz Besonderes da in Kirchhellen jetzt. Mhm. Ne? Alpincenter war geschlossen oder ist geschlossen, ne?
Ja, da geht gar nichts mehr gerade.
Und wo ist Randale, Alex? Wo ist Randale?
Im Wernepark.
Ja, nee. Im Süden ist wieder Randale. Das wundert uns ehrlich gesagt nicht, aber diesmal ist es wohl
akut.
Noch akut. Und genau.
Dazu kommt Trödelmarkt, muss immer noch ein Trödelmarkt bleiben und kein Billigkaufhaus werden.
Habe ich auch.
So.
Und der
Fuhrmarkt. Es wird nur bestes Fleisch gegrillt und wir haben einen Laden, wo es Haare gibt. Und nicht irgendwelche Haare, sondern den Rolls Royce.
Was?
Rolls, der Haare.
Rolls Royce der Haare.
Ja. Hast du nicht mitbekommen?
Kann ich da eventuell mal hin?
Ja. Ja. Könntest in Erwägung ziehen. Aber bevor wir das alles besprechen und unsere Gäste gleich empfangen, würde ich sagen, starten wir wie immer. Herr Metzen, übernehmen Sie bitte.
Mit den Sponsoren. Genau, die heutige Folge wird gesponsert vom Imbiss am Tetraeder, vom Restaurant Amanda bei Schadi, vom Autor aus Mazda Rottmann und der Vereinten
Volksbank.
Sitzen an den Mikros. Jetzt macht den Podcast endlich an. Michel, bitte geht gleich wieder los. Los, jetzt macht den Podcast endlich an. Piet und Alex sitzen an den Mikros.
Bierchen bitte, der Podcast Folge 181 von VfB Bottrop bis zur Liebesbuche vom Bernepark bis Holthausen mit Alex.
Und mit Piet.
Und mit der Nadelstichstrategie.
So.
Aber da kommen wir auch gleich
drauf. Richtig.
Ja.
Wie geht's dir denn, mein Freund?
Gut, bis auf, wie gesagt, das Wetter ist ein bisschen schlecht.
Macht dir das schon zu schaffen?
Nee, das macht mir nichts zu schaffen in dem Sinne. Es geht mir nur darum, ich mache draußen einen Grill an, herrliches Wetter, alle sitzen draußen in den Sonnenstühlen. Dann lege ich die Würstchen drauf und wir haben ungefähr 800 Liter pro Quadratmeter Regen plus Blitzeinschlag in der Jet-Tankstelle. Also das ist ja wirklich so unbestätigt, das Wetter ist ja unglaublich. Ne? Weißt du,
komm, aber Wochenende war doch extrem. Also ja, wir hatten 34 Grad, so ein 34 Grad im Urlaub, wenn du da irgendwo, was weiß ich, wo bist, da sind 34 Grad, denkst du, ja komm, ne, da kommt der Wind, ne, da hast du halt Wasser. So, ja, hier richtig. Sitzt du bei 34 Grad irgendwo im Mio oder wo auch immer, ist ja nicht gesund.
Ich schwitze ja schon, wenn Normaltemperaturen sind.
Ja, und
du kannst dir ja vorstellen, wie ich aus. Aber
du schwitzt auch beim Aufzugfahren.
Ja, das stimmt. Schwitzen beim Aufzugfahren ist ein sehr guter Folgentitel. Aber wie gesagt, das ist im Moment gerade echt ein Problem und ja gut, jetzt haben wir gerade wieder angenehme Temperaturen.
Ja, es wird es. Ne? Wir meckern ja immer, aber ich meine, ich weiß auch nicht, warum du Würstchen auf dem Grill legst, wenn Unwetterwarnung kommt. Ich weiß es nicht.
Ja, provozierst
du? Bist du so ein Typ, du möchtest das machen, damit du dann sagen kannst,
Ich bin Gefahrensucher. Ich habe dann aber auch gesagt, nachdem ich halt Wetter jetzt mitgekriegt habe, kennst du noch Ägypten, die sieben Plagen, irgendwann regnet auch noch Kröten und Blut und alles.
Ja.
Also in Bottrop ist alles möglich. Obwohl wir normalerweise in so einer Gutwetterschneise sind. Das Unwetter links und rechts an uns vorbei und Bottrop, herrlicher Sonnenschein.
Ja, hat in dem Moment nicht geklappt. Ich hoffe, du hast die Würste nicht bei Charun gekauft, weil dann hast du einen Kleinwagen versemmelt.
Nee, ich hab die nachher einfach in der Pfanne gemacht, aber gegrillte Würstchen in der Pfanne machen, ist gar nicht so lecker.
So, was ist passiert?
Ja, wie gesagt, haben wir ja gerade gesagt, sollen wir mal direkt auf die Randale Boys in Ebel am Bernepark rangehen. Also
Ferienzeit, die haben glaube ich Langeweile.
Der Titel Randale am Bernepark, Röhrenparkgäste fliehen in der Nacht, hat mich gekriegt.
Ja, hat sich ja wie so ein Thriller.
Und
ein Erotik-Thriller.
Die ganz normalen Schmierereien und so, das hat man ja mittlerweile alles so akzeptiert. Das ist in Bottrop ja nichts Normales. Guck mal, da vorne, da schmiert einer, guck mal, da tritt einer ein Opa, das ist okay.
Das ist normal.
Das ist normal.
Der guckt sich als Bottropper weg.
Aber dann laufen die halt da rum und erschrecken die auch noch in den Röhren. Ne? Die klopfen dann davor und machen da richtig Randale. Ne? Und ich weiß, wo kommen die denn her? Ja. Die haben gesagt, das ist aus der Innenstadt runtergeschwemmt in den Süden.
Also man muss sich das ja so vorstellen, das Röhrenhotel im Bernepark, ich glaube, das kennt jeder in Bottrop, wer es nicht kennt. Wir haben halt ein relativ cooles Hotel, wenn man es so nennen möchte, ja, wo du in so einem alten Kanalrohr pennst. Da ja, war jetzt aber auch keine Scheiße vorher drin oder irgendwas. Nein, da ist so ein Rohr, da kannst du hingehen, da kriegst du einen Pin, gibst den ein, machst auf, dann ist da so eine Matte, Matratze drin.
Wie so ein Hobbitloch.
Genau, so, und dann war's da. Genau. So, dann kannst du da drin pennen. 5 Stück haben sie da. So, und jetzt haben sich irgendwelche, ja, irgendwelche coolen Typen mit Gucci-Täschchen sich gedacht, da gehe ich abends hin.
Kennst du das neue Wort für die?
Wie heißt das?
Talahun?
Talahun.
Talahuns. Ja. Die machen immer Schattenboxen. Talahuns.
Ja. Das sind die davon leben, so Boxautomaten. Das ist so, das ein Boxautomat würde für diese Leute aber, erfunden.
Ey, die gehen dann da hin und dann hast du so wildes Gebrüll.
Und aber jetzt sag ich dir mal was, stell mal vor, du machst wirklich irgendwie eine Radtour und willst dann da einfach übernachten und deine Ruhe haben, dann kommen da wieder irgendwelche Vollidioten an und die gehen den Leuten auf den Sack. Und ich sag dir eins, ich kann es wirklich verstehen, wenn da irgendwelche Spackos vorstehen und Stress machen, ey, dass der eine oder andere da Panik bekommt, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich find's total asozial, weil wir haben immer so viele coole Sachen und durch solche Trottel wird das kaputt gemacht. Jetzt überlegen die schon, wieder einen Sicherheitsdienst einzustellen. Was bedeutet das für dich am Ende?
Wird teurer.
Ja.
Ja, die schmeißen
teurer. So, das heißt, ich bin verheiratet. So, und das ist mein einziger Zufluchtsort, wenn ich masturbieren möchte. Das heißt, dann zahle ich für das nächste Mal masturbieren 25 Euro anstatt 20, weil ich einen Sicherheitsdienst mitbezahle. Geht doch nicht.
Du kannst aber bei mir in den Keller kommen, ich nehme nur 15.
Ja, aber du hast Schwarzlicht, das ist so gefährlich. Ja, aber mach mal Schwarzlicht an, nächstes Mal, wenn du an der Decke guckst, sieht aus wie Texas.
Richtig, sehr gut. Wie Texas?
Wie Texas, achte mal drauf.
Aber die schmeißen auch die Möbelsachen in den Teich und so, die ganzen Möbeljahr schmeißen die da rein und so, die machen da richtig Rambazamba. Ich habe keine Ahnung, ob ein Sicherheitsdienst da sein muss, aber anscheinend ja schon. Das ist halt sehr, sehr ärgerlich.
Ja, ist sehr ärgerlich.
Nachdem wir jetzt uns finanziert haben, weil wir in die Börse gegangen sind mit Plastikbechern, Regenschirmen und Panzertape, hat wir so viel vom
Strohhalme
haben wir alles übrig vom Public Viewing. Mhm. Und ich bin sogar, ey, da bin ich wie so ein Penner mit dem Einkaufswagen unserer übrig gebliebenen Getränke vom Zopp hoch bis zum Studio geschoben. Ne? Und die haben natürlich alle geguckt. Und das war für die sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ist halt ja alles leer, was in dem Wagen ist, wenn die einschieben. Ne? Die bringen halt ja nach Kaufland hin. Aber das war halt alles noch voll. Und ich habe mich schon, jetzt weiß ich erstmal, was das für eine Tortur ist, über das Pflaster so einen Einkaufswagen zu schieben, ohne dass der umfällt oder die ganzen Sachen da rausfallen. Und ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, muss ich sagen.
Aber ja gut, wenn die Flaschen voll sind, geht's ja noch. Ich meine, da hast du ein gewisses Prestige. Die gucken mich an und denken, oh, guck mal, reicher Typ, Aperol-Spritz halb voll. Läuft bei dem. Genau. So mit so einem leeren Ding. Oder einfach im Allgemeinen. Also ich sag dir mal was, die Gesellschaft ist so, schiebst du einen Einkaufswagen durch die Stadt, da kannst du noch so ein toller, ich sag mal einfach ein Schiedsrichter sein, der ein gutes Ansehen hat. Du kannst in Düsseldorf wohnen, du kannst Hemden tragen, alles machen. Schiebst du einen Einkaufswagen durch die Stadt, bist ein Nazi.
Ein bisschen verloren auf jeden Fall.
Weil, ja.
Naja, so ist. Aber einen Einkaufswagen hatten wir auch schon mal. Das kriegen die ja alle hin. Also generell stehen ja überall in Bottrop verteilt Einkaufswagen. Aber es war ja schon mal einer oben auf dem Brunnen, ne?
Verrückt, ne?
Ich meine, das muss auch eine Challenge gewesen sein, ja. Aber keine Ahnung.
Aber um dann einmal kurz, um die Leute ein bisschen abzuholen. Ich habe es natürlich nicht ohne Grund gerade gesagt. Wir freuen uns natürlich heute auf unsere Gäste. Wir haben heute den Cedric Gottschalk und den Fabian Sosner zu Gast.
Genau.
Und es sind Schiedsrichter. Ne, und Cedric Gottschalk ist pfeift relativ hoch.
In der Minigolfliga, meint er.
Genau, der pfeift über Minigolf. Immer wenn einer abschlägt, pfeift er genau in dem Moment. Aber ich möchte ja ihm nicht zu nahe treten. Ich möchte es ja ganz sagen. Cedric Merlin Gottschalk.
Ist der Zauberer?
Pfeift bis zur Regionalliga. Und Fabian Sosner pfeift den Amateurfußball. Und da haben wir verdammt interessante Fragen. Und da kommen wir gleich zu.
Auf jeden Fall. Ich würde, bevor wir jetzt gleich mal zu ein paar lustigen Themen kommen, möchte ich einmal was ganz Schönes raushauen, und zwar der Markus David, der hat uns eine Nachricht geschrieben. Und das Ende ist schon ein bisschen
Markus
krass.
Markus Merlin David.
Nein, der heißt Gandalf mit zweiten Namen. Markus Gandalf David. Und natürlich danke für deine Nachricht, auch liebe Grüße. Und der hat geschrieben, ich lese sie mal kurz vor, geht doch ganz schnell. Was ihr da auf die Beine gestellt habt, Podcast Krebsvorsorge, damit meint er wahrscheinlich das, was wir gemacht haben, mit der Spenden, mit der Knochenmarkspende.
Ja. Oder weil du aus diesem KU.
Zusammenhalt, Public Viewing, Freundschaft, Lebensfreude. Das ist der absolute Hammer. Ich ehre euer privates Engagement, euren Mut und euren Willen und letztlich jetzt auch die Macht, die ihr über eure Lieblingsstadt erlangt habt. Vielen Dank.
Ja.
Aber haben wir Macht?
Ich meine, da ist ein Songtext von Matthias Reim.
Nein, aber ey. Vielen Dank, ey.
Ehrlich, coole Nachricht.
Wenigstens mal ein schönes, positives Feedback.
Das stimmt.
Nach der Regenbogenfolge von letztem Mal haben wir sie erstmal gekriegt.
So sieht's aus.
Komm, ich denke auf was. Baden in der Baustelle.
Ja.
Es gibt jetzt einen Baustellenpreis.
Bottrop bleibt sich treu. Denen ist dann alles scheiße. Die machen eine Baustelle ins Becken. Dem ist das egal.
Aber ich sag dir was, ne?
Ich schwör dir eins, ich habe, du weißt ja, du wohnst ja ebenerdig, ne? Du bist ja, du hast ja so, ja, ja, loftmäßig, ne? So. Und ich habe ja 2 Etagen.
Ja.
Ich schwöre dir, irgendwann werde ich morgens wach gehen, habe ich eine Baustelle im Wohnzimmer. Das macht die Stadt, die zieht da durch, ist denn egal.
Nein, aber die sind auch so, passt auf, wir brauchen ein neues Multifunktionsgebäude im Stenkopfbad, im Freibad.
Im Sommer.
Wir brauchen das. Wann planen wir das zu bauen? Also ich habe einen guten Termin, lass uns doch mal Anfang Juli anfangen.
Ja, da fangen wir an.
Und also ist ja nicht vielleicht Saison? Ja, nee, dann machen wir einen Baustellenpreis. Baustellenpreis ist anstatt 4,2 €. Ja, aber Zahl der Woche ist 100 Jahre Stenkopfbad ist dieses Jahr, ne? 100 Jahre ist das Ding schon alt.
Und genau in dem Moment musst du den in eine Parade fahren. Das ist wie eine hüfthohe Grätsche.
Ja, aber ihr könnt jetzt auch im Kanal baden gehen, geht auch. Kann sein, das ist mittlerweile auch ein gängiger Spot, wo die Mädels und Jungs da abends planschen am Rhein-Herne-Kanal.
Das sag ich deiner Tochter, die ist 15, soll die mal abends da planschen gehen am Rhein-Herne-Kanal. Was soll das denn?
Da
ist
so fahrlässig,
was du gemacht
hast. Da habe ich das, ja.
Anstiftung.
Wieso?
Anstiftung.
Da gibt's sogar so ein Ding, wo du runterklettern kannst.
Wer im Kanal springt und schwimmt, also ehrlich.
Wieso findest du das? Das ist doch völlig in Ordnung.
Wie viele Leute sind da schon gestorben?
Ich letzte Mal waren da 4 Schwimmen, einer nur.
Siehst du. 25%. Willst du echt, würdest du im Kanal schwimmen gehen?
Ja klar, warum denn nicht?
Ja,
würde ich machen.
Warum?
Das ist jetzt nicht so, dass du da rausschwimmst und dann so ein Kahn über den Kopf fährt oder so. Das ist halt Wasser. Das riecht ein bisschen, aber trotzdem eigentlich ganz cool. Also, da gibt's da so Hidden Spots gibt's.
Ich war noch nie im Kanal schwimmen.
Ne?
Im Rio nicht. Hast Brückensprung?
Ist Kanal nicht so deins?
Ist nicht so meins. Nein, ehrlich nicht.
Kanal ist nichts für dich.
Du dummer Spasti. Komm, lass uns mal über was anderes reden, bevor die Schiedsrichter gleich kommen. Ich höre Pfeifen da schon, kommt immer näher hier. Trödelmarkt Ostermann wird verdammt kritisiert.
Ja,
du bist ein Trödelmarktgänger. Deine Tochter liebt es, auf Trödelmärkte zu gehen. Und mal komm, Hand aufs Herz, was ist ein Trödelmarkt? Weißt du, was ein Trödelmarkt für mich ist?
Ja, alte Klamotten halt.
So.
Ne? Und nicht, das ist ja wie ein Billigkaufhaus, haben die gesagt.
Genau, die haben gesagt, Trödelmarkt Ostermann wie ein Billigkaufhaus. Nur noch Neuware. Da sind irgendwelche so Lagerverkäufe.
Ja,
da
Lagerverkäufe.
Und das Softladen, also, Weichspüler, 3 für 8 und sowas.
Ja, aber Lagerverkäufe, ich sag dir mal was, ne, das ist jetzt auch nicht so, wenn du das ganze Parfüm da siehst, das ist ja die nachgemachte Scheiße.
Ja, aber da gibt's doch nicht. Das ist ja nicht, dass die Inge, die Tante Marion da von nebenan, die nimmt ja nicht ihr ausrangiertes Parfüm, was sie da 4711 da schon stehen hat seit 28 Jahren, wo auch noch 25% drin sind. Und dann sagt die, jetzt verkaufe ich das auf dem Trödelmarkt. So dieses Bares für Rares gibt's doch gar nicht mehr. Diese Schätze suchen. Nein, ja, was du kaufen kannst? Venus Gillette-Rasierer und Schauma.
Und du kannst da sogar Kissen kaufen. Und Matratzen und so ein Scheiß.
Ja.
Kannst alles kaufen. Aber ey, jetzt wo du halt gerade sagst mit dem Trödelmarkt. Komm, wir wollten, das müssen wir echt mal machen, den Prank. Wir wollten doch mal einen Trödelmarkt-Typen pranken. Und zwar, das war so ein richtiger Trödelmarkt, ne? Da wurde wirklich einer so eine alte, sein Keller ausgeräumt hat, da so alte Vasen und Teller und alte so gusseiserne Bügeleisen und so eine Scheiße hingestellt hat.
Und die Idee, die ich dann hatte, ist, ich gehe da hin und stöber da so ein bisschen an diesem Tisch.
Genau.
Und der Mann hat, oder die Frau hat alles aussortiert.
So, dann nimmst du so einen Teller,
Teller. Und dann sage ich, so, was soll der Teller kosten? Und dann sagt die Frau oder der Typ dann, sagt er, 5er. Ey, dann, nee, komm, 5er, nee, ich geb 2. Und dann sagt er, nee, komm, 3. Ich sag, komm, 2,50. Dann sagt er, okay. In dem Moment stehst du aber schon so ein bisschen hinter mir.
Ich steh parat.
Aber die wissen nicht, hat wir zusammen gehabt.
Genau.
Und dann gebe ich dem so 2,50. Und in dem Moment sagst du, Entschuldigung, kurze Frage, haben Sie den Teller jetzt gerade verkauft? Ich sag, das ist jetzt meiner. Und dann sagst du, Sie wissen schon, was das für ein Teller ist, ne?
Meister Porzellan.
Sagst, das ist aus der Sammlung.
Da fehlt der letzte Teller.
Davon gibt's nur so und so viele. Und vor dem Typen sagst du dann, also ich würde ihn jetzt für diesen Teller 1.000 € kriegen. Genau. Und dann sag ich, nee, das ist zu wenig. Also, dann sag ich, für 1.200 gebe ich ihn den. Und dann gibst du mir 1.200 €, ich gebe dir den Teller und dann gehen wir um die Ecke und dann gebe ich dir natürlich die 1.200 € mit. Und den Teller machen wir für Porzellanhochzeit. Aber das wäre richtig lustig.
Lass uns das machen.
Meinst du, der Mann, der sagt dann, ey, der will den zurückhaben?
Ja klar, will er den
aber zurückhaben. Aber Kaufvertrag ist erfolgt.
Du hast ja für 2,50 gekauft. Aber das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Aber eine Überschrift hat mich jetzt auch noch gekriegt, das ist auch noch wichtig.
Ja.
Mit der Säge durchs Naturschutzgebiet, Vandalismus im Wald. Und da ist der KOD, der
kongenialer.
Der ist mit der sogenannten Nadelstichstrategie unterwegs und macht halt so Stichproben.
Die pieksen.
Und haben halt geguckt, was da alles so. Ja, die sind halt mit ihren E-Bikes, sind die losgefahren ins Naturschutzgebiet, mussten einmal kurz bei Forsthaus Specht, mussten sie zwischenladen und sind dann, einer stand aber auf so einem Roller, auf so einem E-Roller, das ist richtig ehrenlos eigentlich. Ne?
Das ist wie ein Fahrradpolizist. Da hast du schon zwei Abmahnungen, die warten auf die dritte. Ein Fahrradpolizist ist doch die größte Missgeburt, wie kannst du dich dann nur schämen?
Aber innerhalb der Großstädte kriegst du die Autos alle, weil das ist halt alles immer so voll, aber ist egal, Fahrradpolizist.
Du hast aber diese ganze...
Was ist denn mit dem Pferdepolizist?
Ja, vor Stadien und so weiter. Aber ich sag mal, ich habe jetzt gelesen, Schwarze Heide, da ist ja immer dieses Rennen und jetzt ist das mit Motorrädern und jetzt ist es dieses Jahr das erste Mal, dass auch E-Maschinen dabei sind.
Ach so, okay.
Also jetzt stell dir mal, ich meine das jetzt ernst, jetzt guckst du dir so ein Rennen an, so ein Motorradrennen. Und normal hörst du immer so.
Ne? Und dann hast du gar nichts mehr.
Und dann hörst du, und dann einer hat sich verfahren, so.
Ich weiß,
wenn du, was du meinst. Du guckst dir Formel 1 an mit E-Autos. Du guckst so und denkst, was denn?
Ja, dann spielen die Geräusche wahrscheinlich ein. Das ist so wie die Applausschilder, wenn irgendeine so eine Talkshow, dann machen die auch immer Applaus. Aber mal ganz abgesehen davon, das Naturschutzgebiet, Probleme mit freilaufenden Hunden. Da jagen halt wilde Hunde einfach rum, ne? Wilde Mountainbiker, die haben da sogar, das hat der Förster gesagt, da müssen die mit schwerem Gerät reingegangen sind, weil die sich so Waldschneisen geschnitten haben und damit die da Mountainbiken können oder so. Und dann gab es natürlich diese üblichen Grillgelage.
Sojuk?
Sojuk, könnte es mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Und Angelverein Petri Heil, da war Graf Mühl hat auch gesagt, wir haben arge Probleme mit Anpöbelung.
Ist es schlimm geworden.
Da wird auch gegrillt, dann wollen die da in Ruhe grillen und dann sagen die, ey, du scheiß Angler, verpiss dich. Ne? Und der will einfach nur so Ruhe.
Und der Förster?
Ja, was soll der Förster? Keine
Jünger. Kann er nicht ans rechte Ohr schießen?
Der Förster. Und was macht der Förster? Was soll ich sagen? Wie stellst du dir eigentlich so einen Förster vor? Ich stelle mir so einen Förster eigentlich immer vor mit so grünen Klamotten, so einem Hut, mit so einer Feder drin, oder?
Aber so ein Filzhut. Ja. Ne? Das ist der Einzige, der auf dem Weihnachtsmarkt noch die Sachen aus Filz geil findet. Ja. Der trinkt zwar drei Glühwein und sagt, jetzt das ist geil.
Der hat aber auch immer sein Gewehr mit so einem Schultergurt über der Seite. Ja. Und
weißt du, was er macht? Der hat so ein bisschen gute Laune und der pfeift auch so ein bisschen mal.
Was ist da eigentlich? Wie kommst du da drauf? Genau. Und früher waren ja immer die Sexfilmchen, waren immer, wenn der Förster dreimal knallt und so. Ne? Aber wenn so ein Förster, stell mal vor, du bist so ein 17, 18-jähriger Bengel. Ne? Und dann sagst du so, Papa, ja, ich glaube, ich will Förster werden.
Was? Ja, macht ja keiner.
Da
muss der Vater sich hinterfragen. Das ist aber völlig fehlgelaufen.
Ich werde Förster.
So ein also richtig.
Das ist wie Joke Schüttenhelm, die mit 16 wusste, dass sie Bestatterin wurde.
Ja, da ist auch was schiefgelaufen. Da ist irgendwas zu verarbeiten noch.
So ein Kind, du bist.
Aber ein Förster.
Aber ein Förster ist eine Autoritätsperson. Wenn ich jetzt ein Förster im Wald.
Für dich ist ein Förster eine Autoritätsperson.
Ja, mittlerweile tragen die wahrscheinlich keinen Grund, die tragen wahrscheinlich so braunen Kord und haben so ein weißes Hemd und so eine Weste.
Nee, das ist der den echten Hasen zeigt.
Ja?
Der hat da so eine komische Brille auf, so eine richtig fette Brille so.
Ach, du meinst, ja, okay. Sind wir wieder am falschen Film. Ja, gut.
Aber der macht. Ein Förster hat immer gute Laune.
Hat er immer? Auch wenn er die Waldschneisen sieht?
Immer.
Dann geht er da so her und pfeift.
Er zeigt dir jede Lichtung, alles.
Auch wenn der normal mit dir spricht, pfeift er immer zwischendurch.
Vor allem, wenn du die ganzen Hochsitze da anguckst, da die zusammengebaut wurden von der Rhein-Baben-Werkstatt, Alter. Da hatten sie wieder bei Tom hatten sie wieder Reste im Angebot, weißt du? Da haben sie irgendwelche komischen Restabschnitte vom Holz da bauen die ja irgendwie einen Hochsitz. Da sitzt ein Förster da in so einem verfickten Kack-Hochsitz. Das ist doch nicht gemütlich. Und dann guckst du die ganze Zeit am Wildschwein.
Ja, aber ein
Förster. Der ist doch kacke.
Mein Förster.
Und wen schießen sie ab? Dich, wenn du am Bumsen bist im Wald. Fehlentscheidung. Bam, zack. Hast einen Schnitt am Arsch.
Hat auch die Grundvoraussetzung, sind sie, wollen sie Förster werden, dann dürfen sie maximal 65 Kilo wiegen, weil mehr hält der Hochsitz nicht.
So. Richtig, weil der ist von Thomas Phillips. Was verdient ein Förster?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich gebe gleich mal ein, wenn wir, ich meine, die Jungs, die stehen ja jetzt hier langsam schon
Gehaltstabelle
vor.
Gehaltstabelle Förster.
Die zeigen schon die rote Karte, die sind schon nervös. Gehaltstabelle Förster.
Ich denke, als öffentlicher Dienst.
Das ist der Folgentitel, Gehaltstabelle Förster.
Ja, Post- und Elektroschürmann macht den Fuhlenbock zu. Fuhlenbock gibt es weiter Backup, nachdem die Bonifatius-Apotheke
ja
auch bald schließt.
Ja gut, das ist ein Elektroladen. Ich sag mal, bei anderen macht Service der Unterschied, bei denen nicht.
So ist es halt.
Das ist halt so.
Pass auf, ich mach auf, weil dich kennen die und wir sind, glaube ich, schlecht auf dich zu sprechen, weil du ja auch mit denen auch sportlich schon mal zu tun hast.
Einige Male, und ich sag dir eins, heute stelle ich die abseits. So oft wie die meine Spieler zurückgepfiffen haben, wegen abseits. Heute kommt meine große Stunde.
Hast du auch mal so richtig geschrien, Schiri, du Schwein, was
ist
los mit dir?
Ich habe es einmal tatsächlich, ja. Also ich kam in meiner ganzen Fußballkarriere, wenn man das so nennen darf, kam ich immer super mit Schiedsrichtern aus, wirklich. Ich habe
immer so Handshake mit Profi drin.
Nein, wirklich immer gut. Und ich hatte aber als Trainer vom VfB Bottrop dann wirklich eine Situation. Und ich überlege jetzt mal ganz kurz, weil die Jungs kommen jetzt rein, wie der Schiri nochmal hieß. Und da bin ich wirklich einmal komplett ausgerastet. Erzähl ich gleich die Geschichte. Lass dich einmal rein.
Mach die rein.
Was macht der da mit dem komischen? Spray, was ist das für ein Spray auf dem Boden?
Der macht den Abstand.
Ja, so ein Ding, hat der so ein Haarschaum. So ein Haarschaum.
Das ist Rasierschaum.
Rasierschaum.
So, da sitzen sie beiden, ne?
Da sitzen sie. Wie oft hab ich da gestanden und gedacht, nee, ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst, die Entscheidung wurde getroffen. Aber am Ende des Tages sind es auch alles nur Menschen und wir freuen uns, dass wir natürlich heute zwei Bottropper Jungs hier haben, die Schiedsrichter sind.
Ne? Genau.
Cedric Gottschalk, Fabian Sossner, heute hier zu Gast Cedric Gottschalk, der ja Step by Step seinen Weg nach oben macht. Fabian Sossner, der so ein bisschen den Amateurfußball mitbekommt. Sehr, sehr interessantes Thema. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind.
Genau, herzlich willkommen, ihr beiden.
Moin, moin. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Wir freuen uns.
Okay, jetzt einmal der Cedric, damit ihr die auch an den Mikros unterscheiden könnt. Bottropper?
Bottropper, aufgewachsen in Bartenbrock.
Ah, sehr gut. Welche Straße?
Oder Straße? Rüttgersbank.
Ah, Rüttgersbank, okay. Ja,
aber nicht alte Rüttgersbank, da gab es ein Neubaugebiet. 2005, glaube ich.
Okay.
Und seitdem da aufgewachsen.
Was ist mein Nachbar?
Ja, fast deine.
Ja, coole Mann. Region.
Ja,
Kinder gehabt.
Und Fabian, du?
Ja, auch Bottropper, Stadtmitte, Karl-Englert-Straße, neben der Herz-Jesu-Kirche.
Oh. Ah, okay.
Immer schöne Glocken läuten hören.
Aber direkt, ne?
Ja, ich bin damit aufgewachsen.
Ja, okay. Sehr gut.
Und wir starten natürlich gleich richtig durch, Jungs, aber erstmal
nochmal herzlich willkommen uns heute, ne? Also gerade du als Fußballer.
Ja, da kommt was. Aber bevor wir starten, erstmal natürlich die Frage, was wollt ihr trinken? Lasst mich raten, wahrscheinlich ein Bottropper Bier.
Ja, sehr, sicher. Sehr gerne.
Klar. Hell, dunkel?
Dunkel.
Dunkel passt. Dunkel, beide dunkel. Fabian Sossner, Cedric Gottschalk, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Im Podcast.
Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt ans eingemachte Fußballthema gehen, weil die sind natürlich beide Fußballschiedsrichter und nicht beim Minigolf, hauen wir jetzt mal so zwei, drei Fragen an euch, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Nimmst du den Cedric? Ich nehme den Fabian.
Ich nehme den Cedric.
Nimmst du den Cedric?
Also okay. wir haben immer, um die, damit unsere Hörer, Hörerinnen das so ein bisschen mitbekommen, um euch besser kennenzulernen, ob ihr Psycho seid oder nicht, haben wir entweder irgendwie Poesiealbum, ne? Aber heute, Peter hat sich heute gedacht.
Hast du schon mal.
Willst du anfangen?
Ja, komm, ich fange an. Also, Fabian.
Jo.
Hast du schon mal während eines Spiels eine richtig krasse Fehlentscheidung getroffen, die du nachher festgestellt hast?
Nein. Das so? Auf jeden Fall.
Ja, was war?
Boah, das ist schwierig zu sagen, weil es tatsächlich nicht nur einmal vorkommt, glaube ich. Weil man ja im Bruchteil einer Sekunde entscheiden muss. Und dann denkt man sich so 5 bis 10 Sekunden später, oh scheiße, was habe ich denn da gemacht? Woran ich mich am besten erinnern kann, das war schon sehr lange her, da hat ein Verteidiger zu seinem Verteidiger gepasst und ich habe abseits gepfiffen.
Also ist das dann schon so, du pfeifst und in dem Moment, wo du pfeifst, denkst du, ach scheiße, das war jetzt nicht gut.
Genau, in so einem Abseitsding kann man das dann noch korrigieren und sagen, ey komm, ich mache einen Schiedsrichter bald raus, aber... Ah. Ist auch nicht schön.
Ich sag mal, sobald der Pfiff erfolgt, in so einer Situation nimmst du einer Mannschaft einen verdammt akuten Vorteil. Ja. Ich sag mal, anders ist es. Was weiß ich, da ist an der Außenlinie ist ein Foul und du pfeifst und dann in der Sekunde denkst du, ey, warte, nee, da war gar kein Foul. So, aber da hast du einen Foul gepfiffen. Dann denkst du, komm, scheiß drauf. Dann kommt irgendwie eine Flanke aus dem Halbfeld, juckt einen Toten. Aber dann, wenn so ein Pfiff kommt.
Ja. Und du erkennst sofort, dass es falsch
ist. Ist vorbei.
Also die Reaktionen zeigen es auch.
Genau. Aber das ist menschlich, ne?
Das ist menschlich, ja. Aber schon auch 1-2 Minuten, um dann zu sagen, okay, ist jetzt passiert, jetzt wieder voll.
Und dann unterbrichst du das Spiel und sagst, ich brauche jetzt mal 2 Minuten.
Nee, das geht nicht. Man muss natürlich dann weiter pfeifen und gucken, dass man in den 1-2 Minuten nicht noch mehr Scheiße baut. Ne?
Aber Alex, willst du nicht mal einmal ganz kurz, weil du hast jetzt, ich habe gerade gesehen, du hast die Frage wahrscheinlich auch gehabt, du kannst die Frage an Cedric einfach auch stellen.
Ich stell die ein wenig um, die Frage. Also generell, ganz, ganz wichtig, Leute, komm, wir haben immer Leute hier am Mikro. Wir hätten jetzt 1000 Schiedsrichter hier hinholen können. Ne? Wir haben bewusst euch natürlich hier, weil wir uns auch schon lange kennen und wir wollen jetzt auch natürlich die Wahrheit wissen und nicht dieses Fingerreiben, ne, politikermäßig.
Jetzt bin ich gespannt.
Hast du, Cedric, hast du schon mal...
Mach mit DZ bitte,
aus dem Cedric. Cedric, hast du...
Ganz wichtig, auch aus, nach dem D.
Einfach im Laufe des Spiels eine gewisse Wut oder man hat auf einmal so einen Spieler, da denkst du, okay, den hast du auf dem Kicker, so wie eine Adjemi oder wie sie alle heißen. Ne? Da denkst du, okay, der hebt mal gerne ab. So, du hast im Laufe des Spiels hast du auf einmal eine Antipathie jemandem gegenüber.
Kommt nie vor.
Und hast
kommt auch nie vor, oder?
Und, ha- Und hast aus Wut raus tatsächlich einfach vielleicht wie so eine Lehrmaßnahme gepfiffen, obwohl du denkst, pass auf, das habe ich jetzt nur bei dem gepfiffen, bei dem anderen hätte ich es jetzt nicht gepfiffen.
Pass auf, ich sag mal so, du kannst ja jetzt keine grandios falsche Entscheidung treffen, ne? Aber wir haben ja im Fußball, und ist ja das Schöne, auch viele Grauszenen. Die sind einfach nicht schwarz oder weiß. Mhm. Und da kannst du so oder so entscheiden. Und ich glaube, wenn du halt 10-mal für die eine Mannschaft entschieden hast, dann kannst du auch mal den einen gegen die eine Mannschaft geben. Das ist dann ausgeglichen. Und da kann man auch mal, also ich glaube, unterbewusst haben wir alle auch so ein paar Punkte, wo wir einfach nach Gefühl entscheiden. Ja,
muss man.
Musst du auch. Du kannst ja auch nicht alles 100% erkennen.
Ist ja auch
das so geht so schnell, wie Fabi schon sagte. Ja. Das geht gar nicht. Und ich glaube, also das weiß man nicht. Und ich würde immer, das ist das höchste Gut eines Schiedsrichters, dass du neutral bist.
Ja.
Das würde ich mir auch nicht ankreiden lassen. Aber vielleicht spielt Sympathie, Antipathie auch mal einen
Faktor. Das wollte ich gerade sagen.
Das weiß ich nicht.
Ihr müsst, innerhalb von Millisekunden müsst ihr entscheiden. Und das, was Fabi gerade sagte, ist, du pfeifst in dem Moment. So, vielleicht ist das dann auch so, dass du dir denkst, boah, hätte ich noch mal kurz eine Sekunde gewartet manchmal. Ne? Aber das ist ja auch, lernt ja auch so.
Ja.
Aber um meine Frage zu beantworten, du hast da einen, der dir richtig auf den Sack geht, der schon das dritte Mal mit dir diskutiert hat, du hast ihm dreimal gesagt, pass auf, am besten, oder dass du sagst, pass auf, sag deinem Trainer, der soll dich jetzt am besten runternehmen, sonst schicke ich dich weg. Und dann kommt was und du sagst, eigentlich würde ich das nicht pfeifen, ich pfeife das, weil der mir auf den Sack geht.
Ich sag mal so, der ist ja vorgewarnt worden, ne? Wenn du jetzt sagst, ich hab's dir dreimal gesagt, ne, und dann war der Trainer auch noch vorgewarnt. Und da kommt so eine 50-50-Situation, die du pfeifen kannst.
Ja gut, dann machst du.
Wie gesagt, ich pfeife keine.
Okay, die du pfeifen kannst.
Wir machen keine Fehlentscheidung bewusst, niemals. Aber wenn du so eine 50-50-Situation hast, ich glaube, da passiert.
Sag das mal im Englischen, Schiedsrichter.
ja, absolut.
An wen denkst du da?
Ja, über die Fehlentscheidung brauchen wir eigentlich gar nicht reden.
Komm mal nachher nochmal zu.
Aber ist es auch so manchmal, dass du oder dass ihr pfeift, je nach Stimmung des Spiels? Das ist ja auch so, dass man manchmal so das Brodeln der Stimmung sieht, ne? Und wenn man dann zu hart mit einer Mannschaft ins Gericht geht und man sieht schon die Fans, die Eskalationsgrenze ist ganz kurz davor zu eskalieren, dass ihr dann sagt, okay, pass auf, wir müssen jetzt ein bisschen das Spiel so pfeifen, dass am Ende keine Randale gibt,
ja, Fabian? Ja, auf jeden Fall, das ist voll drin, das ist eigentlich in jedem Spiel wichtig. Wir Schiedsrichter reden meistens von einer Linie. Hat man jetzt eine harte Linie, pfeift gefühlt jeden Kontakt weg, wenn es zum Beispiel auch ein bisschen stressiger wird.
Mhm.
Oder wenn man merkt, das Spiel läuft, die wollen Fußball spielen, die haben keinen Bock auf Stress, dann kann man auch mal härtere Zweikämpfe mal durchgehen lassen, den Spielfluss mal ein bisschen laufen lassen. Das ist ein ganz großes Thema bei uns auf jeden Fall.
Du musst als Schiedsrichter natürlich so eine klare Linie haben. Aber bevor wir...
Das ist super interessant, genau.
Mach einmal weiter.
Okay, Fabian, hast du schon mal, als du klein warst, so als Kind, jemandem so einen Streich gespielt, wo du sagtest, boah, der ist lustig, aber der ist voll eskaliert, war ganz ein schlimmer, weiß nicht, ein Hund angezündet oder sowas.
Nee, so schlimm war es nicht, aber...
Am Röhrenhotel damals, ne?
Ja, genau, das war ich, genau.
Randale gemacht.
Nee, im Wald oft auch, ne? Gezündet. Damit der Förster so ein bisschen sauer ist und sowas, ne? Da kam ein bisschen was, aber ja, ansonsten...
Der Förster hat immer gute Laune.
Ja, der Förster hat natürlich auch immer gute Laune, ja, das stimmt.
Aber erst mal eine Frage offen,
ne? Deswegen
wissen wir, der verdient. Ich bin gespannt, was hast du gemacht?
Ja, keine Ahnung, man hat dann vielleicht mal so... Ja, eigentlich nichts Schlimmes.
Ich war am Baum gekackt.
Bisschen auf den Baum geklettert, dann ist mein Baumast kaputt gegangen oder sowas. Aber das ist tatsächlich nicht viel spektakulär gewesen.
Du kommst beim Förster ja immer total gut weg, weil du hörst den ja, bevor der kommt. Dann kannst du immer
genau,
abhauen. Weil der pfeift selbst ja. Wenn der sich anstreicht, pfeift der.
Ja.
Ja, komm, okay.
Okay, also eigentlich nicht spektakulär.
Also nicht mal, also ich sag mal...
Der krasseste Streich, den Alex mal seinem Bruder gemacht hat, ist das, hat er einfach gesagt, deine Mutter ist tot.
Ja, und dann habe ich Time to Say Goodbye gemacht.
Ja, das war
und dann kam meine Mutter vorgefahren, habe ich gesagt, Dennis, das war nur Spaß, jetzt hör auf zu weinen.
Ich habe mal Time to Say Goodbye gesungen in der 5. Klasse, wir waren ja zusammen in der Klasse, Biologieunterricht, und da wurde einer rausgeschmissen, weil ich Scheiße gebaut habe, und dann habe ich da gesungen Time to Say Goodbye, und dann musste ich zum Schulleiter.
Ich dachte, ihr habt überhaupt
keine. Ich war jetzt auch nicht so schlau, aber...
Ja, okay. Mein Gott, gut, jetzt... Okay, so. Cedric, hast du mal... Der Klassiker, man packt so deine Tasche, ne? Und dann sitze ich in der Kabine und denke, ey, fuck, mein Schienbeinschoner. Ist mir, glaube ich, zweimal passiert. Hast du mal als Schiedsrichter wirklich was richtig Wichtiges vergessen, dass du so da stehst und denkst, ach scheiße, meine Pfeife.
Ja, glattrot.
Also so was richtig Wichtiges, wo du sagst, das ist ja, da musstest du dann irgendwie rumlaufen und noch einen Zuschauer fragen, hast du eventuell noch
eine gelbe Karte.
Irgendwas dabei?
Mir ist direkt eine Szene in den Kopf gekommen. Also das war damals, ich war beim Robin Dills an der Linie als Jugendlicher, ich glaube, ich war 15 Jahre alt, da war ich bei ihm in Landesliga gespannt. Und Robin Dills ist ja auch Bottropper, er lebt jetzt in Berlin, aber viele Grüße dahin. Und ich war bei ihm in Landesliga unterwegs und dann hatten wir ein Spiel unter Beobachtung in Rehde. Dann ziehst du dich vorher um, gehst auf den Platz drauf, so läufst du ein und machst die Platz da mit den Captains, stellst dich an der Linie auf. So, und dann wollte er gerade anfangen, dann fällt mir auf, ich habe keine Fahne in der Hand.
Ja.
Also ich würde sagen,
oh, fuck.
Das Wichtigste eines Assistenten habe ich vergessen. Also ich hatte keine
Fahne dabei.
Und vor allem ist das richtig scheiße, wenn du mit dem rechten Arm ohne eine Fahne solche Bewegungen machst.
Ja,
das heißt. Gibt es da nicht noch eine Geschichte mit dir, wo auch hier, die war ja auch Gast hier, Vanessa Voss, wo ihr keine Fahnen dabei hattet?
Ja. Habt ihr genommen? Ja, die wollte ich vielleicht nicht erzählen, die Geschichte. Das war dann das umgekehrte Spiel. Also da habe ich dann die Assistenten, also man muss als Schiedsrichter schon fürs Equipment der Assistenten sorgen. Und ich hatte die Fahnen vergessen für die Assistenten. Also mit den Fahnen, das scheint so ein Ding zu sein. Ja, also einmal musste ich dann schön in die Kabine rennen, was auch, der Weg war unfassbar weit.
Also generell, deine Schwäche sind Fahren.
Ja, also offensichtlich.
Bist du als Kind...
Aber seitdem nie wieder. Also einmal Assistent, einmal als Schiedsrichter, danach nicht mehr.
Hattest du als Kind am Fahrrad so eine Puggy-Fahne? Hast du schlechte Erfahrungen? Hast du was gegen Fahren?
Vielleicht, ja.
Oder hat am Wochenende immer
eine gute Fahne,
aber nicht auf dem Platz.
Oder hattet ihr einen Fasan?
Gute Frage.
Fasan?
Ja, ich wollte
Fahne, Fasan.
Was?
Fahne?
Fahren?
Ist egal.
Wollen wir nochmal fahren?
Ich frage jetzt nochmal den, obwohl in deiner, ich weiß nicht, ob das in dieser Liga oder in euren Ligen generell so ist, bist du schon mal an den Punkt gekommen, dass jemand auf dich zugekommen ist, sei es jetzt der gegnerische Mannschaft oder einer, ein Zuschauer, der wollte dich bestechen oder so hat? Oder nein, der wollte, also, dass du sagst, pass auf, wir sind kurz davor aufzusteigen und das sind, die sind eh um die, bei, da geht's um nichts mehr. Kannst du nicht mal hier...
Jetzt erzähl die Geschichte von deinem Papa.
Nee, aber ist das nie passiert?
Nee, das ist tatsächlich noch nie passiert. Es kommt häufiger vor, aber das ist dann eher ein dummer Spruch, so wie, ey, Schiedsrichter, hier hast du 20 Euro. Aber das ist jetzt noch nie so irgendwas Ernsthaftes gewesen. Oder halt, wenn man dann mal einen Elfmeter gepfiffen hat, dann kommen die Namensspieler und sagen, wie viel hast du von dem bekommen.
Ja, okay.
Aber das ist alles nichts.
Wann würdest du denn schwach werden?
Nie natürlich.
Natürlich nicht.
Okay, letzte von mir. Cedric.
Schon wieder mit dem.
Musstest du, also während des Spiels einmal richtig dringend auf Toilette. Gab es so eine Situation, wo du sagst, oh, jetzt wird's eng.
Ja, bestimmt. Und dann ist es auch, jede Minute mehr tut weh.
Ehrlich?
Ja,
natürlich. Ich hab's als Spieler nie gehabt.
Also der Marco aber hat erzählt.
Ja, ich weiß, der hat beim Warmmachen hat er aber dann.
Im Mittelkreis gepinkelt.
So wie Jens Lehmann damals, ne? Mhm. Wo der sich da so hingekniet hat, mach mal eine Dehnübung. Ich hatte ja nur das eine Mal mit der Pferdesalbe, wo ich mir die Hände nicht gewaschen habe, ne? Und dann habe ich nochmal, war ich pink, also Pferdesalbe eingerieben, dann war ich pinkeln, hab mein kleines Glied angepackt und dann raus. Und dann hat meine Eichel hat dann geglüht. So, da habe ich ja, oh, alter Vater. Aber als Spieler hatte ich das nie. Also ist das als, aber als Schiri hast du schon mal so gedacht, oh, jetzt gleich kommt die Nougat.
Ja, ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube schon. Aber du musst dann Ablenkung schaffen, ne?
Ja.
Du musst dich schnell entscheiden.
Das so, Entscheidung treffen
gab's ist für euch. Da musste das Foulspiel pfeifen gegen den...
Gab's jetzt schon mal irgendein Spiel, so
Bundesliga, ja, es gab
Schiedsrichter runtergerannt sind?
Nee, Spieler, aber es gab tatsächlich Spieler, die einfach wirklich mal kurz... Aber ist jetzt, weiß nicht, ich kenne 3, 4...
Kriegst du da Ärger für als Spieler, wenn du von einem Trainer, wenn du
auf einmal... Du musst das beim Schiedsrichter ja anmelden, du musst sagen, du gehst einmal vom Feld runter.
Genau.
Aber das ist keine Auswechslung. Das heißt, du sagst, pass auf, ich gehe mal kurz runter, das ist wie als wenn du halt verletzt bist, ne, und du wirst kurz behandelt, gehst raus... Ne, ballerst alles raus, was da rauskommt, nimmst feuchtes Toilettenpapier im Optimalfall, kommst wieder zurück, stellst dich aber an eine Seitenlinie und sagst dem Schiri, ich bin fertig,
da ist der,
abputzen.
Der Trainer,
da kennt sich jemand aus.
Der Trainer fragt dich doch dann auch, ey, bist du bescheuert, ey, das können wir
aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es
nicht. Ja, aber das musst du doch vorher erledigen.
Jetzt sei mal froh, dass du nicht bei Real Madrid spielst und nur weiße Shirt und nur weiße Shorts.
Ja, okay.
Aber als Schiedsrichter muss man generell, wie ihr schon sagt, immer verdammt schnelle Entscheidungen treffen. Und es ist ja tatsächlich so, wie wir das wahrnehmen, Schiedsrichter, Amateurfußball, ne? Bottrop, Oberhausen, Essen, wie auch immer. Also wir haben mit Rot-Weiß Essen haben wir einen Verein, der ist im Profibereich. Ja. Der Rest bewegt sich hier im Umkreis einfach, ne, und RWO natürlich, ne, aber ja, bewegt sich halt im Amateurbereich. Wisst ihr, was mir verdammt viel Angst macht?
Erzähl.
Es kommt nichts nach.
Vampire?
Ja. Ihr habt als Schiedsrichter einfach, ihr seid echt die ärmsten Schweine. Fabian, du stehst da sonntags auf dem Platz.
Ja.
Pfeifst ein Kackspiel VfB Bottrop 2 gegen Adler Osterfeld 3 und pfeifst einfach nur, wo sich jeder schon fragt, warum macht der Junge sich den Sonntag im Arsch für, so weiß ich nicht, was kriegt er? 27, 50, 32, 8, was ist die, was kriegt er?
In der Kreisliga 36, 60.
So, kriegst du 36, 60, ne? Bist aber Cash. 90 Minuten, ne? Bist ja vorher da, bist danach da. Wirst da beschimpft, wirst beleidigt, dir gehen die noch auf den Sack. Warum machst du das? Warum?
Gute Frage.
Es ist eine sehr gute Frage, die man sich sicherlich jeder Schiedsrichter vielleicht auch schon mal gestellt hat. Vor allem nach dem Spiel, was einfach scheiße lief. Wo man sich denkt, okay, warum mache ich das einfach? Aber ich glaube, das Schiedsrichterwesen hat tatsächlich sehr, sehr viele schöne Seiten, die man gar nicht so richtig kennt.
Dann also
ja. Ich glaube, man denkt, als Schiedsrichter ist man alleine unterwegs, pfeift die Spiele alleine, vielleicht auch mal im Gespann in der Kreisliga oder in der Landesliga. Aber das Drumherum ist halt sehr viel. Wir haben jeden Monat ein gemeinsames Treffen, eine Schulung, wo sich alle Schiedsrichter dann im Kreis Jugendheim in Oberhausen treffen.
Wo Jürgen Skoda immer strippt auch, ne?
Wo Jürgen Skoda auch strippt manchmal, ja genau. Sowas halt, oder auch dann, wo du Jürgen Skoda ansprichst, das Masters immer. Mhm. Da hat er jahrelang die Schiedsrichtermannschaft trainiert. Das ist einmal im Jahr, da spielen alle Kreise des FVNs gegeneinander und da hat man einfach Spaß, da feiert man bis 3-4 Uhr nachts dann, später nach dem Turnier und das sind, glaube ich, Gründe, warum man sagen kann, ey, Schiedsrichter sein ist schon geil.
Das kannst du aber auch mit Freunden.
Das kann man auch mit Freunden, klar, aber dazu ist es ein Hobby, wo du dich dazu noch fit hältst.
Wo du Spaß halt hast.
Wo du Spaß halt, nicht jedes Spiel ist scheiße, also ich komme auch oft zu Spielen hin und freue mich auch auf die Menschen, die da sind. Es kommt zwar selten vor, aber es kommt vor.
Ja.
Ja. Und auch schwierige Charaktere, mit denen kann man manchmal umgehen.
Das ist doch manchmal so, dass du genau, dass du schon am Anfang weißt, wenn du auf zwei Mannschaften triffst und du kennst die Trainer, weißt du schon so.
Also du siehst die Spielansetzung und denkst dir, du bist eingeteilt und denkst dir,
schöne Scheiße.
Nee, ich Krankenschein.
Ja, es gibt natürlich so die Spiele, ne?
Blau-Weiß Oberhausen gegen SC20.
Ja, sind natürlich
am knappen Markt.
Klar. Sind natürlich auch Spiele, die dann vielleicht Pflicht. Ja, auf jeden Fall, aber nein, auch da geht es tatsächlich, weil wenn du, also ich habe so ein bisschen empfunden, wenn man als Schiedsrichter auch versucht, einen guten Draht mit den Spielern zu haben, dann funktioniert das zumindest bei uns im Kreis relativ oft.
Ja, aber Cedric, jetzt mal ganz Schiedsrichter. Du hast vorher sehr Fußball gespielt?
Immer nur am Bolzplatz.
Immer nur auf dem Bolzplatz.
Und wirklich nicht gut.
Ist das dann, und dann, du warst zwischen die Linie, hast du gesagt, und hast dich irgendwann dazu entschieden, Schiedsrichter zu werden. Brauchst du da eine spezielle Ausbildung? Musst du da eine Prüfung machen? Musst du da einen Test machen?
Kampfausbildung?
Kampfausbildung?
Vor allem die Kampfausbildung.
Aber
also alles andere wäre auch schlecht, ne? Also ja, ich meine, ihr wollt ja auch keine Spiele haben, wo ein Schiedsrichter nicht ausgebildet ist.
Ja, kommt auch auf die Klasse an.
Aber ich sag mal, die Hürde, Schiedsrichter zu werden, ist gar nicht so groß. Also ich kann das nur unterstreichen, was Fabi gesagt hatte. Das ist ein geiles Hobby, wirklich. Macht mega Spaß. Und du hast deutlich, deutlich mehr Spiele, auf die du richtig freust, als die mal auch scheiße sind. Aber die kommen vor, natürlich. Und die Ausbildung, die ist relativ knapp eigentlich. Mhm. Wir haben mittlerweile einen zentralen Anwärterlehrgang in Duisburg. Und da kann sich jeder aus dem ganzen
Wedau oder wo?
Genau, in Wedau, in der Sportschule. Und da fährst du ein Wochenende hin, ist kostenlos, und hast zwei Übernachtungen da und kriegst dann die Regeln, ich glaube, ne, 17 Regeln, durchgetragen und dann schreibst du einen Regeltest, machst einen Lauftest und bist dann auch Schiedsrichter.
Wie ist das mit dem, ist dann ein Handspiel im Strafraum erlaubt oder was?
Kommt auf an, welche Mannschaft. Ne?
Ja, komm, was würdet ihr beide denn sagen, Handspiel im Strafraum Spanien? War das ein Handspiel?
Nein, komm, jetzt, aber ich weiß. Jetzt,
komm, ich möchte das wissen.
Bring ihn auf den Punkt. Lass uns das anders angehen, das Thema, wirklich. Lass uns das anders
mal zurück.
Ich weiß.
Jetzt fang mal.
Okay. So. War ein Handspiel. Also, ich weiß, es nagt an dir und an ganz Deutschland. Und ich, ja, aber wir müssen es anders angehen. Also sagt mir, war ein Handspiel. Nein, die Frage ist, eine Situation jetzt natürlich Deutschland, Spanien, dieses Handspiel von Cucurella da, ne, hier, der weiß da hier, Tingeltangelbob da, ne? Das war ein Handspiel. Die Frage, warte, ich weiß, jetzt die Frage, die ich habe, müsst ihr Schiedsrichter untereinander, ich meine, ich habe den, wie heißt der, Ittrich, unser Schiedsrichter,
Magenta TV, ne?
So. Und dann diese Aussage, wo der Johannes B. Kerner sagt, ich kann es nicht hören, weil er uns allen aus der Seele gesprochen hat. Das war ein Handspiel, und jetzt bitte Leute, macht hier nicht, was ich gerade gesagt habe. Müsst ihr als Schiedsrichter euch gegenseitig schützen und sagen, das kann man, ja, man kann es interpretieren, wie du möchtest, aber jetzt komm, Hand aufs Herz, war das ein Handspiel?
Wir haben ja alle eine eigene Meinung. Und ich glaube, also ich habe auch hinterher, ich meine, wir werden ja ständig gefragt dann nach solchen Szenen, ne? Ja. Was, ne, wie siehst du die Szene und hier und da?
Ja, genau.
So.
War für dich ein Handspiel?
Für mich persönlich ja. So. Aber vor allem, ich glaube, wenn du diese Szene so 100 Fußballern zeigst, und jetzt egal, ob in Deutschland oder in anderen Ländern, da sagen doch 90, das war ein Handspiel.
Ja.
Und am Ende geht's ja auch bei uns darum, die Entscheidung zu verkaufen. Also wir wollen ja ein Spiel leiten.
Ja.
Und dann die offensichtliche Entscheidung, ich glaube, die meisten sagen, der Handspiel, der Fußball will da ein Handspiel haben.
Ja.
Und ich finde die Argumentation von Nagelsmann auch nicht schlecht, der Ball geht aufs Tor und so weiter. Das ist faktisch gerade kein Kriterium.
Der wäre reingegangen.
Ne? Who knows? Keine Ahnung, aber man kann es ja mal überlegen, in das Regelwerk irgendwann mal hinzuzufügen.
Ja.
Aktuell, wir haben verschiedene Parameter, das ist auch super komplex und wir sind alle nicht glücklich über die Handspielregel.
Aber ist natürlich blöd.
Aber das macht es euch als Schiedsrichter nicht leichter. Nee, so, und wir reden über den Amateurbereich. Ne? Ich meine, Cedric, du pfeifst auch ab und zu ein Profispiel, ne? Oder im Profibereich. Fabian im Amateurbereich. So, da bist du, und selbst wenn die auf dem allerhöchsten Niveau mit allen Möglichkeiten diese Fehlentscheidung treffen, kriegst du als Schiri diese, was der da abgekriegt hat. Du musst natürlich auch echt vom Kopf her so klar sein, dass du sagst, Alter, ich springe jetzt hier heute nicht von der Brücke. Weil alles auf dich einprasselt. Damit muss man umgehen als Schiedsrichter. Bevor wir aber gleich weiter auf das Thema eingehen, fand ich es gerade sehr interessant. Du als Schiedsrichter werden ist verdammt leicht eigentlich. So, du hast ja dann 17 Regeln. Ne? Meine Tochter hat jetzt Seepferdchen gemacht. Die brauchte 5.
Ja.
Aber die ist 5. Aber die ist auch 5 und brauchte 5 Regeln.
Ein bisschen Zeit. 7 Jahre noch.
Ne, ihr braucht 17 Regeln. Ist es schon so, dass auch das bewusst einfacher gemacht wird, um wieder Leute dafür zu begeistern, Schiedsrichter zu werden, weil ich sage euch was, da kommt nichts nach, ne? Ihr wisst das schon, irgendwann gibt es keine Kreisliga C mehr oder B.
Du kriegst das gar nicht ganz stimmt. Also wir bilden sehr viele Schiedsrichter aus tatsächlich. Was aber viel schwieriger ist die Schiedsrichter zu erhalten.
Korrekt.
Und wir haben mal das Ziel, und wir sind gar nicht schlimm unterwegs, muss ich auch mal sagen. Wir haben das Ziel gehabt, im Verband 3000 Schiedsrichter zu erreichen. Wir waren da weit drunter, ich glaube, bei 2400 oder ich weiß es gar nicht genau, aber es war weit entfernt von den 3000.
Ja.
Und mittlerweile sind wir bei knapp 3000 wieder.
Aber das
und wir haben innerhalb ganz Deutschlands haben wir den größten Zuwachs im Niederrhein geschafft.
Okay, ja.
Weil wir viel ausbilden.
Aber ich sag
dir,
das Problem
ist die Erhaltung.
So, und das ist der Punkt. So, mir wird gesagt, Alex, hol diesen Monat 20 Kunden, ich hol dir 30 Kunden, am Ende kaufen aber nur 4.
Ja.
Aber ich habe 30 Kunden. Ich sag, guck mal, 30 Kunden. Boah, geil, Alex, geil. Und was ist am Ende, was kommt bei rum? 4 Leute, die kaufen.
Ja.
So, du holst 3000 Schiedsrichter und was bleiben? 60. So, ne, und diesen Job oder dieses Hobby, das ist ja das Krasse, dieses Hobby wieder attraktiv zu machen. Da gibt es ein verdammt krasses Problem. Und das hat so viele Gründe, dass du sonntags, ey, komm, Hand aufs Herz, ihr kriegt auf die Fresse im Jugendbereich. Stehst du als Schiedsrichter, du bist im Jugendbereich, da ist ein Junge, der pfeift, 14, 15 Jahre alt, der ist Schiedsrichter, muss sich von irgendeinem Elternteil Dinge anhören.
Aber da machen wir viel, gerade weil das erste Jahr und das zweite Jahr, das sind die schwierigsten. Da bist du neu dabei und dann hast du wirklich, falls du die Jungs spielst, das erste Mal auf der anderen Seite, die meisten haben ja vorher gekickt.
Ja.
So, und dann hast du die Eltern draußen, die Trainer und die Spieler, das ist super schwierig.
Ja, du musst dich aber auch mal, wenn du erwachsen
bist. Aber du bist nicht alleine, ne? Wir haben da mittlerweile ein Patensystem, dass wir sind jetzt schon ein bisschen länger dabei. Ich seit 2012, du glaube ich seit 2013, oder?
Ja, November 2012 habe ich auch mal
gemacht. Auch 2012,
glaube ich, Anfang 2012.
Ja, habe ich auch so
deinen Namen
gesehen, ja.
Und dann begleiten wir, jetzt schon, könnten wir uns schon alten Hasen bezeichnen,
ja, das stimmt.
So die jungen Leute, dass die in den ersten 3 Spielen nicht alleine sind, dann kommt danach jemand anders gucken. Ne, dann kommst du so ein bisschen rein. Wir sehen wirklich, wie du mit jedem Spiel sicherer wirst als Schiedsrichter, gerade wenn du jung bist. Ne? Aber die ersten, wenn du erstmal 2 Jahre dabei bist, dann bleibst du lange Schiedsrichter.
Du musst erstmal lernen, dich durchzusetzen und dahinter deine Entscheidung zu stehen.
Du kannst dich durchsetzen, wie du möchtest, wenn du gegen Suffolkspor spielst, als junger Schiedsrichter da das Spiel pfeifst. Ich habe es miterlebt, es war ein Entscheidungsspiel für uns, ganz, ganz wichtig. Und der Schiri trifft eine Entscheidung für uns, die zu Recht für uns auch so entschieden wurde. Der Schiri sitzt danach in der Kabine und die Spieler und Zuschauer stürmen die Schiedsrichterkabine. Cedric, dann ist leider keiner mehr für dich da. Da ist keiner mehr da.
Ja. Und ja, pass auf, wir machen jetzt gleich weiter. Da ist leider keiner mehr für dich da. Wir machen jetzt langsam kurz unsere Pause, weil wir schon richtig viel gequatscht haben. Wir machen gleich weiter und können auch das Thema weiterhin besprechen, weil ich bin gespannt,
Der Piet sagt die ganze Zeit, Alex, jetzt. Aber das ist ein Thema, weil nee, ich halt als Fußballer, das ist für mich.
Bevor wir in die Pause gehen, für euch alle noch mal ganz kurz: am 17. August ist der Tag der Trinkhallen.
Ja.
Ja, 110 Buden machen mit, 6 aus Bottrop.
Ja.
Es gab einen riesigen Artikel über den Kuhkiosk
oben. Aber die Andrea steht nicht in den
Öffentlichkeit. Aber die machen nicht mit. Beim Tag der Trinkhalle.
Ja, weil die Andrea nicht gerne in der Öffentlichkeit steht.
Genau, aber es gab halt einen Riesenartikel darüber. Die Sprachnachricht, die wir jetzt haben, ist vom Dirk Sühling von den Pottkehlchen.
Ja.
Nämlich der spricht noch mal ein bisschen über den Kastanienrock am Hotbike Roadhouse. Und ich würde sagen, wir hören uns nach der Pause
wieder. Dieser Kastanienrock ist von diesem Förster, ne?
Pfeif jetzt mal ab, das hört er gar nicht mehr auf zu quatschen.
Hört ihr das? Das waren die Pottkehlchen bei dem ersten Live-Auftritt Kastanienrock 2023. Hast du verpasst? Da komm doch dieses Jahr vorbei. Am letzten Ferienwochenende, Samstag, 17.8., findet der Kastanienrock 2024 wieder statt und wir sind eingeladen. Hast du Bock auf Bier, Radwurst und andere geile Livebands? Dann komm beim Hotbike Bottrop ab 17 Uhr vorbei und hab einen entspannten Abend unter den Kastanien. Eintritt 10 Euro. Haut rein, wir freuen uns auf euch.
Ja, bevor der Alex jetzt wieder loslegt, in seiner Rage, ja. Es gibt ja anscheinend Schiedsrichter hier in Bottrop, oder die mal gepfiffen haben, ob du als Spieler oder als Trainer da warst, die dich absolut in Rage gebracht haben, starten wir jetzt hier in die zweite Halbzeit. Und jetzt wollte ich von euch mal wissen, sind die Linienrichter diejenigen, die als Schiedsrichter nicht geschafft haben, oder sind die Linienrichter auch öfter mal Schiedsrichter?
Nein, also das ist, man ist nicht Schiedsrichter oder Linienrichter, man ist beides.
Man ist beides.
Genau.
Also du kannst praktisch auch mit der du kannst beides machen.
Dann genau, ist wieder machen auch.
Du kannst
beides.
Mann oder Frau sein.
Kannst du?
So ungefähr.
Okay. Und jetzt Linienrichter, Abseitsregel. Also wenn Abseits war, wird ja noch 20 Minuten gespielt, bis sie das Abseits pfeifen.
Ja.
Cedric, was hältst du von dieser Regel?
Von der Abseitsentscheidung?
Ja, ich finde das so irritierend, weißt du, weil ich meine, der Spielfluss ist natürlich
okay,
da.
Weiß ich, was du hinaus möchtest,
der Spielfluss ist natürlich dann da, aber trotzdem manchmal, dann spielen die und du weißt mit deinem Adlerauge schon als Zuschauer, weil die Zuschauer sehen ja alles immer besser als Linienrichter und Schiedsrichter und alle zusammen, das war ein Abseits.
Ja.
Und die spielen dann noch 20 Minuten weiter und dann sagt er, nee, das zählt jetzt nicht.
Aber erstmal ist die Abseitsentscheidung ja auch brutal schwierig, ne?
Ist schwierig, ne?
So, und was wir ja nicht wollen, ist halt irgendwie, dass ein Tor fällt und dann stellt sich fest, okay, es war Abseits oder eben nicht Abseits. Die fahren aber oben, Szene ist tot und dann passiert das Tor und wir haben es aber weggewunken und dann ist halt
aber nichts mehr möglich. Aber pass auf, was der Piet ja sagt, und das ist ja auch Fakt, das ist jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren so oder was. Das ist
total bescheuert.
Eine ganz, also wirklich eine Abseitssituation, wo jeder außer Rhein-Baden-Werkstatt sieht, es ist Abseits. Also jeder Mensch.
Und da stimme ich euch zu.
Und pass auf, und dann heißt es aber, du lässt das laufen. Obwohl du zu 1000% weißt, das ist Abseits. Jeder andere auch. Aber die Szene muss weitergelaufen lassen werden, weil die Regel ist ja so. Ja. Und jetzt stell dir vor, dann springt dem Typen, obwohl die Szene schon abgepfiffen wäre, springt auf einmal der Verteidiger nochmal von der Seite in die Beine und der hat einen Achillessehnenriss.
Ja. Jetzt sind wir erstmal froh, dass wir keinen Videobeweis haben, genau, in unseren Ligen. Fall.
Ja, aber wo fängt das an, wo hört das auf?
Ja, ich glaube, dass die alle den Anspruch haben, die Szene erstmal selbst zu beurteilen. Und wenn das halt ein Meter ist, dann wollen die doch alle die Fahne heben. Ich kann aber mir vorstellen, wenn halt super viel Druck auf der Szene ist, weil du weiß ich nicht, welches Spiel fällt.
Die haben immer super Entscheidungen getroffen. Es waren immer Entscheidungen und es wurde immer wirklich, ich ziehe meinen Hut vor Linienrichtern. Ich ziehe da meinen Hut vor, was die sehen. Und eine Fehlentscheidung ist eine Fehlentscheidung. Der scheiß Videoschiedsrichter, den wir jetzt haben, wir haben doch nicht weniger Fehlentscheidungen. Kommen wir wieder auf das scheiß Handspiel oder was auch immer. Oder Dänemark auf einmal. Das Abseits, weil der einen rechten Hodenhochstand hat und dann auf einmal einen Zentimeter zu weit steht. Lukaku hat Probleme wegen seinem Riesenpimmel. So, der steht dann da. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt klar. Mal einfach bildlich ausgedrückt. Das ist doch scheiße. Das ist doch behämmert. Und da weißt du, es ist Abseits. Da wird die Szene laufen gelassen. Und jetzt als Sportler denkst du noch mal einen Schritt weiter. Da denkst du, ey, da setzt du noch mal Energie in den Angriff. Du setzt da Kraft rein. Du legst noch mal einen Sprint hin in der 86. Minute, wo du dir denkst, Alter, pfeif doch direkt. Dann kann ich in 2 Minuten noch mal den letzten Schritt gehen, der dir dann vielleicht fehlt. Das ist doch vorne und hinten nicht durchgedacht, oder, Cedric?
Ja, aber noch mal, ich glaube, wenn's zu erkennen ist, dann hebt auch jeder die Fahne. Mm-mm. Ja, also dann ist es wahrscheinlich in der Unsicherheit, in der Knappheit einfach auch am Ende schwierig zu erkennen. Dann musst du es laufen lassen, weil du willst dieses Risiko nicht eingehen, falsch ist.
Es ist falsch, was du sagst.
Ja, die wollen.
Fehlentscheidung. Nein, darf ich was sagen?
Ja, sag bitte.
Die Regel ist, die dürfen die Fahne ja nicht heben. Der Linienrichter weiß, er weiß, es ist Abseits.
Warum hebt er?
Wenn er es weiß und sich sicher ist, hebt er.
Aber nicht als bei der EM, das ist halt nicht so oft.
Nein, aber passiert. Okay, aber, also ich habe keine Ahnung, wie die UEFA-Richtlinie ist, da bin ich weit von entfernt. Ne?
Ja, komm, aber
ich glaube, jeder hat den Anspruch, die richtige Entscheidung zu treffen, und wenn er weiß, es ist Abseits, dann hebe ich die Fahne.
Druck
auf. Da muss ich auch nicht warten. Aber wenn es knapp ist, dann ist es ein geiles Unterstützungsmittel, weil damit verhindern wir schon Fehlentscheidungen.
Man könnte auch einen Anspruch
nicht erkennen. Und ich weiß, dass die alle durchweg zufrieden sind, dass es diesen Videos gibt.
Genau, Fabian, bist du jemand, der schnell Karten verteilt?
Nee, also ich bin zurückhaltend. Ich bin ein...
Ach, echt?
Ja, tatsächlich. Ich bin eher ein kommunikativer Schiedsrichter, würde ich sagen. Ja. Das heißt, bevor ich direkt mal mit Karten versuche ich mit den Spielern zu reden. Und wenn das nichts bringt, dann kommt natürlich die Karte. Also es hat auch oft schon die Situation gegeben, wo ich zum Trainer oder zum Spieler gegangen bin, habe versucht, mit denen zu reden, habe gemerkt, bringt nichts, dann kam direkt der Karton, klar. Aber eigentlich bin ich eher einer der weniger Karten.
Und Cedric, du?
Ich versuch's auch.
Echt?
Aber ich hatte früher das Problem, dass ich zu lieb war. Und es gibt halt 10, die sind einfach gelb. Und wenn du da sagst, Mensch, ne, so früh im Spiel oder die braucht jetzt keiner,
Und ich meine, das kommt oft, ne? Dann gibt's eine frühe Karte nach 2 Minuten. Und dann sagt der Trainer von draußen, hey, mal, die jetzt hier bei euch sparen können, die will doch keiner haben.
Aber genau.
2 Minuten erst gespielt. Oder die Spieler sagen, ne, kannst du alles weiterlaufen lassen? Ja, aber dann kommt später ein Beobachter rein und der zieht dir nämlich was ab.
Ich sag dir was.
Ach ja, du bist beobachtet, ne?
Ja, klar. Die gucken und stufen dich ein und sagen, pass auf, der Junge ist so, der hat seine Linie. Und das ist das, du musst diese Linie haben. Und das ist sowas von, als Schiedsrichter, sowas von asozial und schwer, in der 2. Minute Ball in eine Vorwärtsbewegung verloren, Gegenangriff, taktisches Foul. 2. Minute, du musst dem Sechser die Gelbe geben. Es ist ein taktisches Foul in der 2. Minute. Wenn du ihm die nicht gibst, auf der anderen Seite passiert das in der 12. Minute.
Ja.
Und dann gibst du Gelb. Dann heißt er, was soll das? Und das ist die Kunst. Jetzt ist das aber so, ich wundere mich immer vor Schiedsrichtern, die ziehen eine frühe Gelbe, der Spieler läuft weiter. Der kriegt da nicht die Gelb-Rote. Ne, ich meine Arturo Vidal, ich wundere mich, wie der bis heute nicht im, mehrmals Gelb-Rot bekommen hat.
Kommt der Groß auch mit seinem ersten
Aber Foul was ich auch, was ich auch, was ich sagen möchte ist, ich frage den Pete.
Mich?
So, pass auf, der Cedric, ich habe die Statistik um Cedric hier stehen.
Okay.
Der pfeift ja auch mittlerweile die Regionalliga.
Okay.
Und du musst dir vorstellen, ne, dann hat er in den Ligen hier, weiß nicht, Landesliga oder auch nochmal Bezirksliga, ne, dann waren immer so 30 Spiele, 24 Gelbe oder weiß nicht. So.
War in einem Spiel oder in allen Spielen?
Nee, in dem ganzen Spiel, ich sag mal, der hat jetzt...
In 30 Spielen nur 24 Gelbe?
So, in 30 Spielen... Ist jetzt gerade mal kurz so,
okay.
Ne, das muss aber mehr sein eigentlich.
So, und jetzt gebt bitte bei Google Cedric Merlin Gottschalk ein. Dann gebt Cedric Gottschalk ein, geht auf Transfermarkt und guckt euch die Statistik an. Und da fällt. Da fällt wirklich was auf. Er hat 42 Spiele in der Regionalliga gepfiffen. Ja. 42 Spiele.
Okay.
Was glaubst du, wie viele gelbe Karten gab es in 42 Spielen?
Darf ich euch auch raten?
Ja.
Das okay, 42 Spiele. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bei 42 Spielen und sagen wir mal 2 bis 3, also 105.
105
muss mehr sein, glaube ich. Also ich würde, wenn man, ich hätte vielleicht getippt so im Durchschnitt 4 pro Spiel. Und dann würde ich ja, wenn ich 42 Spiele habe, dann würde ich ja bei 160 liegen.
So, okay, pass auf, und du bist sehr, sehr gut dabei. Es sind in 42 Regionalligaspielen, du gepfiffen hast, sind es 157 gelbe Karten. Was aber in dieser Statistik extrem auffällt, Cedric, je höher du pfeifst, also man sieht's tatsächlich, man sieht halt dann Regionalliga, Oberliga, Junioren-Bundesliga und dann siehst du halt Bezirksliga, Landesliga. Je höher die Liga geht, da hast du immer mehr Karten gezückt. Warum?
Boah, da erwischst du mich jetzt aber. Ne? Das
ist, nee, aber ist wirklich so. Pass auf. Ich will dir nicht zu nahe treten. So, du bist ein smarter Typ.
Musst du dir
auf diesem Niveau, du weißt, was ich meine.
Ne, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja.
Musst du dir eine gewisse Autorität verschaffen, damit die denken, hör mal, was will der Bubi von mir? Denkt sich irgend so ein scheiß Regionalligaspieler, was will der Bubi von mir? Und dann bist du schon so, dass du sagst, okay, pass auf, der Bubi zeigt dir erstmal, wo es lang geht.
Man sagt ja beim Fußball, die Tabelle lügt nicht. Ne?
Mhm.
Also ich kann die Statistik ja jetzt gar nicht verneinen. Ich glaube, wenn du aufsteigst, hast du immer erstmal ein Jahr, wo du dich in die Liga reinfinden musst.
Ja.
Und ich glaube,
Respekt.
Und die Spieler wissen auch, dass du frisch dabei bist. Und ich glaube, die testen dich auch ein Stück weit mehr aus. Und das merke ich auch. Also ich pfeife jetzt, glaube ich, ich würde jetzt schätzen, seit 8 Jahren Oberliga.
Ja.
So, und da kennst du halt jeden Verein, jeden Spieler.
Jeden Trainer.
Und die Spieler laufen anders, als wenn ich jetzt eine Regionalliga-Mannschaft pfeife, die ich jetzt noch nicht so lange gepfiffen habe. Okay. Gut, da bin ich jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Aber ich kenne auch nicht alle Vereine und nicht jeden Spieler.
Und die tanzen dir erst auf die Nase rum?
Und da ist es natürlich schon so, dass die Spieler einen so ein bisschen austesten.
Ja,
da hast du halt viele Ex-Profis dabei, ne? Oder da hast du dann halt den Jugendlichen, der aus der A-Jugend kommt, die kennst du nicht alle.
Ja.
So, und die merken schnell, ob du pfeifen kannst oder nicht. Und wenn du länger dabei bist, glaube ich, dann verstehen die auch, wie deine Linie ist, weil Berechenbarkeit hatten wir jetzt ein paar Mal, ist halt unfassbar wichtig.
Aber laut Statistik sieht die Linie ja so aus, dass du wirklich ab der Regionalliga oder Oberliga, da knallst du die Karten raus.
Ja, ich habe ja gesagt, ich war früher zu lieb.
Okay, kurze Frage, steht da auch die rote Karte, steht da auch drin?
Oder? Ja, steht auch drin, aber ich habe mir die gelben rausgeschrieben und das ist tatsächlich so beim Cedric, so umso höher die Liga ging, desto mehr Karten sind gezückt worden von deiner Seite aus. Ne, aber
das stimmt.
Das ist eine super Aussage, dass du einfach sagst, pass auf, man muss sich Respekt verschaffen.
Also wie gesagt, wenn ich früher vielleicht auch mal eine Karte stecken gelassen habe, so weil es für mich, weil ich sage so, hey, das muss nicht sein jetzt und so. Ich glaube, die Karte versteht jeder mehr, als wenn du die Karte nicht zeigst. Weißt du, wie du es als Trainer siehst, ne? Aber ich glaube, so eine gelbe Karte fürs Trikot ziehen versteht jeder. Wenn du sagst, früh im Spiel oder weiß nicht doll und so weiter, da fragt sich nur jeder, warum hast du die nicht gezeigt?
Ja, stimmt. Fabian, du kannst ja jetzt dem Zuschauern, also Trainer kannst du eine gelbe Karte zeigen, Spielern, aber den Zuschauern nicht. Ist es schon mal, dass du auch schon mal zwischendurch mal in den Dialog mit den Zuschauern gehen musst, weil die komplett eskalieren, obwohl das eigentlich nur eine D-Jugend ist, die du pfeifst?
Also, was heißt Dialog? Nein, man soll ja auch nicht mit den Zuschauern sprechen, weil eigentlich sollten die uns egal sein.
Ja, aber wenn die dich beleidigen, aber, und so, dann kannst du doch mal da hingehen.
Klar,
und
sagen, sagt man auch mal einen Spruch zurück oder sagt, mach besser, ne, sowas, damit die vielleicht mal ruhig sind. Aber es gibt auch Situationen, und das ist auch, das Recht haben wir als Schiedsrichter, den Zuschauer von der Platzanlage.
Peter Rabe, also rote Karte für den Zuschauer?
Das ist dann quasi keine, ja, sozusagen eine rote Karte, damit haben wir aber nichts zu tun, sondern wir gehen zum Heimverein und sagen, der Zuschauer verlässt jetzt die Anlage, und wenn die das nicht hinbekommen, dann ist das Spiel vorbei.
Okay. Ja, kann passieren. Also wie gesagt, in den unteren Ligen ist es ja so, dass Schiedsrichter, hat Alex ja gerade schon gesagt, dass die da teilweise bedroht, verfolgt, genau, und so zusammengeschlagen werden. Du musst halt immer gucken, dass du die Spiele in einem harmonischen, ja, Bereich hältst, dass es halt vielleicht ein bisschen Emotionen gibt, aber nicht so extrem. Aber es gibt doch bestimmt auch Vereine, wo ihr wisst, das ist Eskalationspotenzial, ja, ist da. Da wisst ihr schon, dass es Stress gibt.
Ja, aber klar.
Habt ihr schon mal eine Schlägerei gehabt oder sowas?
Ich wurde noch nie angegangen so, aber es gab natürlich schon auch Spiele, wo die Zuschauer sich geprügelt haben.
Jetzt echt?
Oder sonst was. Ich kann mich an ein Spiel in Wuppertal in der Bezirksliga erinnern. Da haben wir abgepfiffen. Das ganze Spiel war eigentlich komplett friedlich. Mhm. Abpfiff, auf einmal hat man schon gemerkt, okay, da ist irgendwie brodelt sich da gerade was auf. Wir in die Kabine gegangen, kommen raus, stehen da 6 Streifenwagen. Mhm. Und wir wussten überhaupt nicht, warum so richtig. Also,
und dann wurdest du festgenommen.
Ich nicht, aber ich glaube einige andere. Aber klar, das kommt vor. Und ich sag mal, als Schiedsrichter ist man auch ein bisschen abgehärtet, wenn da ein Zuschauer oder auch 5 Zuschauer Spasti zu dir schreien. Das juckt keinen mehr.
Da hörst du drüber hinweg.
Genau.
Es ist im Stadion natürlich eine ganz andere Geschichte. Da wirst du als Schiedsrichter ausgepfiffen, ausgebuht. Und das ist was anderes. So, ihr steht aber auf diesem Platz. Da stehen dann vielleicht 100, vielleicht 200, vielleicht 1000 Leute. So, wenn ich mich an Derbys erinnere, wir gegen Fortuna, da waren dann 1200 Leute drumherum, die stehen dir im Nacken. Beim Einwurf konnten sie mir an die Haare ziehen, quasi, ne? Da ist es eine ganz, ganz andere emotionale Basis als in einem Stadion, wo dir wo sie irgendwie dich
ausrufen.
Genau. So, und da darfst du dich nicht von verleiten lassen.
Natürlich nicht.
Ich nenne euch mal eine Situation. Da hatten wir auch mit dem VfB dann gespielt an der Dorstener Straße gegen eine türkische Mannschaft. Und das war halt echt ein 6-Punkte-Spiel. Und wir drehen das Spiel über Gino Pöschel und Dominik Meissner, drehen wir das in der 87. Minute.
Das war das Spiel, wo wir die erste Podcast-Folge, das war, glaube ich, einen Tag vorher.
So, wir drehen das Spiel. Also die gehen früh in Führung. Die gehen sehr, sehr früh in Führung. Und dann es wurde immer hitziger. So, Pöschel macht den Ausgleich. Und dann muss ich mal eins sagen, da war ein ganz, ganz junger türkischer Linienrichter. Ne, der stand aber, ich war in meiner Coaching-Zone und der stand auf der anderen Seite. Und da waren halt verdammt viele türkischen Fans. Und die haben dem Jungen, der war, lass den 17, 18, 19 gewesen sein. Die haben dem einen Spruch nach dem anderen gedrückt, wirklich. Und dann kam eine Situation, ey, und da ziehe ich bis heute meinen Hut vor diesem jungen Bengel. Da gab es die Situation, wir machen den Ausgleich, auf einmal gibt's ein Foulspiel und der Spieler von der türkischen Mannschaft sagt was auf Türkisch zum Schiedsrichter.
Ey.
Und dann sagt der Linienrichter.
Hat einer verstanden, ne?
Hat er verstanden. Und holt den Schiedsrichter zu sich. Und sagt zum Schiedsrichter, der hat dich gerade als Hurensohn beschimpft. Das hat dieser 18.
Genau, richtig. Ne?
Ja, stark, sehr stark. Und dann geht der Schiedsrichter zu dem Spieler hin und zieht glatt rot. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Der Junge ist 17 Jahre, 18, 19, der steht da. Da stehen erwachsene Männer im Hintergrund und beleidigen den. Und der hat dem das gesagt. Und dann haben wir das Spiel noch gedreht.
Ihr habt 2-1 gewonnen, ne?
Wir haben 2-1 gewonnen. So, Dominik Meissner macht das Ding in der 87. oder was, schiebt er den unten links rein, ich weiß das noch. Und ich habe die Jungs wieder beruhigt. Wir müssen noch ein paar Minuten. Egal. Am Ende des Tages sind die Schiedsrichter auch Kabine, ne? Auf einmal sind da Leute rein. Die Polizei hat die Schiedsrichter aus der Kabine rausgeholt. Wir reden über einen Amateurfußball.
Kann es doch nicht sein, ne?
Darf ich euch was sagen? Oder ich stelle die Frage erst an dich, Fabian. Und bitte antworte ehrlich. Mhm. Als Schiedsrichter, gerade wenn du anfängst, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast und von außen so ein enormer Druck auf dich eingeschlagen wird, triffst du Entscheidungen, weil du denkst, ey, ich treffe die Entscheidung jetzt, weil ich keinen Bock darauf habe?
Zusammengeschlagen zu
werden. Ja, nein, ja. Genau, du sagst, wie es ist. Und bitte, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, den Leuten mal zu sagen, wie es ist. Als junger Schiedsrichter kommen Leute und sagen, pfeifst du jetzt noch einmal gegen uns, hau ich dich gleich nach dem Spiel komplett windelweich. Gibt es Schiedsrichter?
Dann brechen wir ab, wenn das kommen würde.
Wäre die Optimallösung. Aber lass uns mal über das reden, was Fakt ist.
Ich denke mal vor allem, wenn man als junger Schiedsrichter im Jugendbereich tätig ist und dann sowas kommt, dass man sich dann auch davon beeinflussen lässt.
Ja,
ganz klar.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das ist auch menschlich.
Aber das ist nicht.
Ist nicht fair.
Das ist nicht fair. Ja. Wir haben ja auch gerade zum Beispiel über das Patensystem gesprochen,
ja,
wo wir in den ersten 3 Spielen die jungen Schiedsrichter begleiten. Und was man da dann von außen als Pate mitbekommt, ich habe einen 13-jährigen Jungen begleitet, das war ein Spiel Oberhausen gegen Stärkade. Mhm. 14-0. Ja. Das 9-0 war 5 Meter Abseits. Toten. Das 9-0 war 5 Meter Abseits. Und da hat der Trainer den zur Sau gemacht. Wie sonst was. Davor hat der Torwart 5 Fehler gemacht. Da hat er nichts gesagt.
Ja.
Und als ich dann dahin gegangen bin und sag, Trainer, dein Torwart hat doch gerade 5 Fehler gemacht. Jetzt macht der Schiedsrichter ein.
Was ist los mit dir?
Was ist los? Dann kam nichts. Gut, ich habe nachher herausgefunden, dass der Torwart sein Sohn ist. Ja. Er hat dann vielleicht auch was damit zu tun, aber das ist das auch, was ich versuche, Spielern zu sagen, wenn die zu mir hinkommen und sagen, was fallst du da? Ich sage, wie viel Fehlpässe hast du denn gespielt? Mhm. Weil wir machen halt auch Fehler. Wir sind nicht perfekt. Wenn wir perfekt wären, dann würden wir Bundesliga pfeifen.
Niemand ist perfekt.
Und auch da machen
selbst
die genug
Bundesliga
Fehler.
Sind nicht
genau,
perfekt.
Und auch da machen die genug Fehler.
Der Ansatz, den ich nur sehe, ist, dass es wirklich so sein müsste, dass du als Schiedsrichter bei jedem Spiel, ne, ich meine jetzt gerade im Amateurbereich, diese ganze Scheiße, ja, das ist der Ordner. Da hängst du irgendeine Binde um den Arm, weißt du?
Das ist Quatsch.
So, du brauchst im Prinzip nichts. Wirklich Leute, die den Arsch dafür hinhalten, genau. Wenn was passiert. Und damit meine ich, dass vor einem Spiel sowohl die Heimmannschaft als auch der Gast, der da ist, eine Person benennt, wo man sagt, das ist derjenige, der den Kopf dafür hinhält und den Schiedsrichter schützt und dann mit allen Konsequenzen lebt. Weil ich sag euch eins, das geht im Amateurbereich in eine komplett falsche Richtung. Ja. Und wir aber werden das verlieren.
Vielleicht, weil es gerade passt und ich weiß, ob ihr darüber noch reden wolltet. Wir haben ja jetzt eine Regelneuerung. Also wird immer als Regeländerung verkauft, aber wir haben die Regel eigentlich schon mal gehabt.
Ihr dürft Waffen tragen jetzt. Ja.
Das würde auch wahrscheinlich auch helfen. Aber ich habe keinen Waffenschein.
Okay.
Aber wir haben ja die Kapitänsregel, wie sie immer so heißt jetzt. Ne? Das heißt ja, so, dass halt die Kapitäne das mit dem Schiedsrichter reden. Und wir haben aber ein super Vorbild gehabt mit der EM. Das hat ja da wunderbar funktioniert. Jetzt liegt's ja auch an uns, dass wir das, was da passiert ist, auch in unsere Klassen übertragen.
Es ändert aber nichts, dass die ja von nicht außen reinrufen wie die letzten Assis. Und du auf einmal, wenn einer sauer auf dem Fabian ist, rennt der Vater da rein.
Nee, natürlich
nach
nicht.
Nach 3 Radler und will dem einen auf die Fresse hauen, weil sein Sohn eh schon 28-3 verloren hätte.
Ja, und das kann's ja auch nicht sein. Aber das Einzige, was da hilft, sind ja auch härtere Strafen.
Und ja, ich glaube, halt
und da sind wir halt viel zu lasch unterwegs.
Da sind wir aber in der Gesellschaft angekommen, weil es überall so ist, dass wir härtere Strafen brauchen, egal was alles. Aber ja. Piet, hast du eine Lösung? Wie kannst du junge Leute wieder dafür begeistern, Schiedsrichter
also
zu werden?
Also generell, was die beiden so erzählt haben, bevor wir zu wie viel Bottrop bist du kommen, muss ich ja sagen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl geil ist, dass Leute, die Bock auf Fußball haben und dann auch Lust haben, vielleicht mal so ein regelausübendes, autoritäres Element zu sein, nämlich wie der Schiedsrichter, das macht bestimmt auf seine Art und Weise Spaß. Und ich glaube, wenn man dann in diesem Kollektiv ist und in dieser Gemeinschaft und man ist nicht immer alleine auf dem Platz, sondern man weiß, man hat seine Paten da und man kann auch, man wird beobachtet, man hat ja auch sozusagen auch Fans da, die einen beobachten, nicht das Spiel, sondern den Schiedsrichter. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie schon sowas ist, wie in irgendeinem Verein zu sein, als Schiedsrichter unterwegs zu sein.
Und ich glaube, kann ich noch ein paar Sachen ergänzen? Ja, darf, ne? Weil, also ich weiß noch, wo ich damals mit 14 Jahren angefangen habe und da habe ich ja nicht sofort das Schiedsrichter-Hobby als mega, mega geil empfunden, sondern da war ja auch ein Anreiz, dass man als Schiedsrichter kostenlos ins Stadion kommt. Mhm. Ah. Also es gibt ja, ne, für jedes Bundesligaspiel.
Und Stenkaufbad auch.
Auch ein sehr guter Grund, ne? Ja. Aber kommst du beim DFB-Pokal, bei den Bundesligaspielen,
ist so
ein gewisses Kontingent, kommst du, wenn du früh genug da bist, ne, gibt's halt nur 300 Karten zum Beispiel, kommst du kostenlos rein. Und als 14-jähriger Junge hast du ja deine, weiß ich, für ein D-Jugendspiel.
Ja, damals, das ist schon geil.
Als ich gepfiffen habe, habe ich, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 13 Euro bekommen oder so.
13 Euro,
oder
ja, ne? 13 Euro.
Und mittlerweile, was kriegt man, ein 20 oder so, ne?
Ne, ich glaube in der D-Jugend schon 23.
Also wenn wir jetzt, ne, aber als 14 mit 14 23 Euro machst du 1-2 Spiele pro Woche. So, da kannst du ja ein Wochenende finanzieren.
Ja,
und jetzt also einmal DFB-Pokal gucken für dreimal auf Fresse kriegen.
Genau.
Ja, das ist das Problem.
Ja, und ich meine als Schiedsrichter und ich war mit 14, also ich sah aus wie 8 wahrscheinlich mit 14.
Ja.
Und war
jetzt siehst du aus wie 14.
Ja, jetzt sehe ich aus wie 14. Ja, und ich war auch ein ganz anderer Typ. Also wir sagen auch immer, Schiedsrichter sein ist halt echt Lebensschulung. Also dieses Thema Durchsetzung, Belastbarkeit oder dieses Kommunikation. Fabi und ich sind halt, glaube ich, beide Schiedsrichter, die gerne kommunizieren am Platz, ne, und versuchen viel zu kommunizieren.
Wie Udo Stahl.
Genau. Hast du jetzt gesagt. Aber ich meine, da haben wir uns ja alle extrem weiterentwickelt. Und da hilft ein Schiedsrichter sein schon. Also es ist ein verdammt geiles Hobby und du hast die Gemeinschaft angesprochen. Mhm. Und da gehört noch viel dazu. Also wenn wir uns nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde.
Wir kommen jetzt, Piet kommt jetzt auf wie viel Bottrop bist du und ich möchte nur, um den Leuten nochmal so einen kleinen Appetizer zu bieten.
Appetizer.
Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Schiedsrichter es so gibt. Und ich werde gleich nochmal ein paar Namen nennen von ein paar sehr, sehr exquisiten
und
Schiedsrichtern,
die bewerten mit Noten.
Nein, die ziehen wir da nicht mit rein. Die bleiben generell neutral und denken sich ihren Teil.
Dann hauen wir jetzt unser Quiz raus.
Oh yeah.
Der Podcast präsentiert wie viel Bottrop bist du?
So, wie viel Bottrop bist du? Heute Sport und Richter haben wir mal genannt. Wir stellen 7 Fragen zu Bottrop. Ihr habt gerade gesagt, was ihr verdient. Das heißt, das sieht schlecht aus. Ihr müsst nämlich, wenn er verliert, 10 Euro ins Botschwein schmeißen. Also das heißt, wenn ihr 3 oder weniger Fragen richtig beantwortet, dann müsst ihr ins Botschwein schmeißen. Und
das ist auch Druck auf der Szene.
Das ist auch Druck auf der Szene. Ne? Und komm, Alex, fang du doch einfach mal an mit der ersten Frage. 3 Auswahlmöglichkeiten.
So, es geht los. Wie viel Bottrop bist du? Der Podcast gegen die Schiedsrichter-Elite. Frage Nummer 1. 1909. Wurde das Amtsgericht sowie das Gefängnis auf der Gerichtsstraße neu gebaut? Auf welcher Straße war es denn davor seit 1902 eingerichtet? Ne? Auf der Gladbecker Straße, auf der Horster Straße oder der Osterfelder Straße? Ihr habt 30 Sekunden, ich lese die Frage nochmal vor. 1909 wurde das Amtsgericht sowie das Gefängnis auf der Gerichtsstraße neu gebaut. Auf welcher Straße war es davor seit 1902 denn eingerichtet?
Du hast gesagt Horsterstraße, Gladbecker Straße oder Osterfelder?
Gladbecker, ja. Genau. Gladbecker, Horster, Gladbecker Osterfelder. Gladbecker
ist ja wirklich im Zentrum. Ne?
Gladbecker ist im Zentrum. Ja, Osterfelder läuft auch hier dran. Ja,
aber die ist doch schon Horster weiter
auch,
in...
Horster auch, ja. Aber ja. Ich hätte, glaube ich, vom Gefühl her auch Gladbecker gesagt. Da ist ja auch Finanzamt und so.
Ja, wäre mein Gefühl gewesen.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Er ist eingeloggt.
Ja, machen wir Gladbecker. Gladbecker Straße ist eingeloggt. Damit geht der Podcast mit 1-0 in Führung. Es ist die Horsterstraße.
Das war auf der Horsterstraße, ja. Aber kommen wir jetzt mal zum Fußball. Das war jetzt die Richternummer. Das Jahnstadion, Heimat des VfB Bottrop 1900, wurde in welchem Jahr eingeweiht? 1904, 1914 oder 1924?
Das kannst du wissen, Fabi.
Fabi, das kannst du wissen.
Die Kunst ist halt, dass das Jahnstadion eingeweiht wurde. Der VfB ist 1900 gegründet.
Genau.
Und wann wurde das Jahnstadion eingeweiht? 1904, 14, 24?
Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwas mit 1914 im Kopf. Das ist wahrscheinlich völlig falsch.
Ich vertraue dir da voll.
Deswegen nehmen wir jetzt einfach 1914.
Tja, da gehen wir mit 2-0 in Führung. Scheiße. Es war 24.
Das wird teuer.
Es war 24. Ja. Komm, wir müssen
gleich. Warte, ich suche mal eine Frage.
Wie viele Fragen habt ihr denn?
7. Also das heißt, wenn ihr jetzt falsch antwortet, dann seid ihr echt... Warte, komm, ich nehme die.
Die dritte ist doch gut.
Nein, ich nehme die. Ich glaube, das wissen die. Du hast gesagt, die sind nicht so doof.
Jetzt sind ja alles Geschichtsfragen.
So, was war der bisher größte Erfolg des VfB Kichel? War es der Aufstieg in die Oberliga? War es der 2-1-Sieg gegen Schalke im Jahr 1986? Oder war es der Westfalen-Cup, den die 1997 gewonnen haben? Was hat der VfB Kichel denn am meisten gerissen? Was war der größte Erfolg? Waren die mal in der Oberliga? Haben die mal 2-1 gegen Schalke gewonnen, 86?
Wahrscheinlich nicht.
Oder haben die den Westfalen-Cup 97 gewonnen?
Ich sag Oberliga.
Die waren in der Oberliga.
Mit dem Panzer Christian Paul in der Front war der VfB Kichel in der Oberliga. Jawohl. Damit verkürzt jawohl die Schiedsrichter-Elite auf 2-1.
Man braucht ja Schiedsrichter auch für andere Sportarten und es gibt ja relativ ungewöhnliche, Frage 4. Und für welche eher ungewöhnliche Sportart gibt es seit 1981 in Bottrop einen Verein? A. Polo.
Marco.
B. Unterwasser-Rugby. Oder C. Einrad-Hockey.
Sie ist schwer. Ich sag dir ehrlich was, Piet. Du hast das ja ausgearbeitet, mal wieder. Ich wüsste es.
Ja, ist egal.
Wenn ich...
Polo, Unterwasser-Rugby oder Einrad-Hockey.
Also die einzige Sportart, die ich davon gefühlt kenne, ist Unterwasser-Rugby. Das kenne ich.
Ich weiß ja, dass wir 2 Einradvereine haben, aber die Hockey spielen. Keine Ahnung.
Das sieht irgendwie komisch aus.
Aber Unterwasser-Rugby, das passt auch zu Bottrop, oder?
Das würde ich schon auch eher sagen.
Warum, ja, weil das ein bisschen behindert ist, oder was meinst du jetzt?
Polo, ich weiß gar nicht, was Polo ist.
Polo ist ein Pferd.
Polo, das ist nicht so der Bottroper Ding.
So, ihr sagt was?
Wir machen B. Also Unterwasser-Rugby.
Der DOC Bottrop, den gibt's seit 1981, ist ein Unterwasser-Rugby-Verein.
Gibt's den auch immer noch?
Den gibt's auch immer noch. Die haben sich mit TSG, mit Kichellen zusammengeschlossen und sind ein relativ erfolgreicher Unterwasser-Rugby-Verein. Das
sind diese Menschen, die haben diese Dinger auf dem Kopf, damit sie sich
die, die da spielen, die haben früher immer gerne die Leute im Steinkopfbad gedöppt.
Aber die können wir mal einladen zum Podcast.
Ja, das ist bestimmt eine geile Idee, ey. Komm, ja, mal. So, komm.
2-2, wollte ich mal sagen.
2-2. Okay. Jetzt mach einfach die nächste Frage. So, komm mal komplett durcheinander.
Wie heißt die Straße, die nach dem Umzug des SV Renania zum Blankenfeld an dem ehemaligen Standort des Fußballplatzes gebaut wurde? Lange Kampweg am Ringofen, Lothar-Matthäus-Allee oder Reckmann-Allee?
Also ich habe früher oft auch bei Renania gespielt, war sogar selber mal bei Renania, also C.
mein Opa und meine Mutter waren auch involviert.
Ja. Jetzt ärgerst du dich ein bisschen, dass du denen gerade so geholfen hast bei der Frage. Jetzt führen die auf einmal 3-2. Aber dann machen wir jetzt mal Frage Nummer
6. Welche Hilfe meinst du?
Matchball für euch. Frage Nummer 6.
Matchball.
Kommen wir wieder zum Richter, da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Glück.
Ja.
Welche Straße in Bottrop gibt es? A. Theodor-Richter-Weg. B. Ludwig-Richter-Straße. C. Richter-Weisenfels-Straße.
Sehr, sehr gute Frage. Ja, gut recherchiert, muss man immer sagen.
Ja. Aber nur eine
Straße. Welche davon hast du schon mal gehört?
Die letzte ist Quatsch, sage ich.
Richter-Weisenfels-Straße ist Quatsch.
Wie sage ich das?
Wenn du es sagst.
Bist du sicher?
Ja, es gibt ja nur eine.
Dann haben wir noch A, den Theodor-Richter-Weg, oder B, die Ludwig-Richter-Straße. Ludwig-Richter.
Richter-Weisenfels.
Sollen wir Steffen vertrauen?
Ja,
mach mal. Na, dann machen wir Ludwig-Richter.
Ludwig-Richter? Ja, also warte, Theodor-Richter, Ludwig-Richter,
Richter-Weisenfels.
Ja, ist schon Ludwig-Richter.
Ja, ist richtig.
Wir gehen auf unseren Schulkollegen.
4-2.
Steffen lässt uns Steffen.
Wir sind nicht im Stich. In der Nähe von der Dänenstraße. Komm, wir machen jetzt noch mal ein bisschen
Ergebnis. Ja, oder mein Gott, ich war total schlecht, Alter. Als Schiedsrichter verdienst du nichts. Klar, Moni, in der Nähe von der Dänenstraße.
Ja, komm, mach die letzte noch.
Okay, komm, die letzte, die ist Billo, ey.
Ja,
aber dann könnt ihr gar nicht mehr aufholen, oder?
Nee. Schon bitter. Nein, ihr habt gewonnen, ihr seid durch. Ja, ihr seid durch mit der Nummer, deswegen möchten wir jetzt von euch wissen, wie viele verschiedene Holzarten hat der Thum-Baumarkt in Bottrop? Von August bis September. Nein, zu welcher Sportart gehören die Blackjacks in Bottrop?
Blackjack ist so ein Kartenspiel.
Ja, genau, dann sag mal.
A, ein Skatverein, B, ein Baseballverein oder C, ein Dartsverein.
Wird dann der Skatverein sein.
Ja.
Yes.
Nein, das ist ein Baseballverein. Und Skatverein steht nicht mal hier als Lösung drauf. Ich habe es erfunden, damit ich nicht auf die falsche Fährte locke und ein bisschen Ergebnis kommt. Kosmetik.
Aber ihr habt gewonnen.
Betreibe, weil es bei euch als Schiedsrichter ja auch oft so ist. Herzlichen Glückwunsch.
Ja,
die Schiedsrichter haben gewonnen. Gute Fragen.
Deine größte Partie bis jetzt, Cedric?
Oh, die am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ich hatte hier gepfiffen das Jubiläumsjahr von Bottrop gegen Schalke.
Ja.
Ah.
Und das hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, da waren irgendwie 4000 Leute hier und bin auch in einer Schalker Familie groß geworden. So, und dann hat in der Auswahl von Bottrop gespielt.
Aha.
Gegen Schalke. Und ich glaube, da ging irgendwie 17-1 aus.
Aber einen haben wir gemacht.
Ja, es war mein Eigentor. Es war ein Eigentor. Ich glaube, von Nastasic damals.
Ja,
von aber das war auf jeden Fall ein Highlight. Boah, lass es schon 4-5 Jahre her sein.
Da musst
ne?
du sagen, dass Domenico Tedesco als Trainer der Schalker Mannschaft gesagt hat, ich stelle jetzt zwei Mannschaften auf. Also es gibt die erste Elf und dann die zweite Elf. Und der Tedesco der Mannschaft gesagt hat, wer die meisten Tore schießt, also die erste Elf, 45 Minuten Zeit, die zweite Elf, 45 Minuten Zeit, wer die meisten Tore schießt, der hat morgen trainingsfrei.
Und das Geile
und das Spiel,
ist,
und dann hat, glaube ich, da war doch Guido Burgstaller dabei. Ne?
Aber ich sag dir mal, was, heute hätten die Schalke alle Probleme.
Ja, das wäre jetzt
in andere Zeiten.
Das wäre ein knappes Unentschieden. Und nur weil die Handspiel nicht gewertet wurde.
Genau.
So, okay.
Kommen wir zu den Schiedsrichtern.
So, wir kommen ja so langsam ganz seicht dem Ende entgegen. Und ich als Bottropper, ja, Fußballer. Ne, ich habe in Bottrop und eigentlich hauptsächlich in Oberhausen Fußball gespielt. Wir haben ja unsere Kandidaten. Also es gibt ja so Schiedsrichter-Kollegen von euch, wo man sich denkt,
warum?
Wichser.
Lassen wir warum
fragen. Nein. Dazu stehe ich mit meinem Namen.
Also eher ein Antisympath. Wen denn jetzt?
Also es gibt halt Schiedsrichter, um Gottes Willen, wie gesagt, ich habe nie Probleme mit Schiedsrichtern, aber es gibt, ich nenne mal Namen Jürgen Breil, Udo Stahl, wie heißt der mit den drei Fingern? Ich komme gleich drauf. Weißt du, was ich meine?
Drei Finger, Joe.
Ich komme gleich drauf. Ahnung. Wir haben einen Schiedsrichter, der kann maximal 3 Minuten Nachspielzeit anzeigen. Nein, pass auf, das hört sich jetzt asozial an, aber es gibt wirklich Schiedsrichter, die kommen da wirklich sonntags an und machen den absoluten Hermann. Und ich stehe dazu. Es ist ein Jürgen Breil, es gibt einen Udo Stahl. Wobei ich mit dem Udo Stahl super zurechtkomme. Aber ein Udo Stahl, das ist eigentlich, der Name Stahl passt wegen Carsten Stahl. Mhm. Ehrlich, das ist ein Typ, der liest dir die Leviten. Der flippt völlig aus. Der rastet völlig aus. Aber
der rastet aus.
Der rastet aus. Wir machen uns mal den Spaß. Nein, der schlägt nicht. Nein, aber der hat, du musst dir vorstellen, da passiert irgendwas, da rennt der auf dich zu, wie ein Rottweiler, stellt sich vor dich, wie so ein Biolehrer, der Mundgeruch hat und dir was erzählt und sagt, lesen die Frage 3 doch nochmal genau richtig.
Dann macht er dich fertig,
nein,
ja?
Und dann schreit er dich an, aber der schreit dich an, wie bei Sadomaso. Der schreit dich an und das sind Schiedsrichter, da denkst du, gut, das macht unseren Fußball aus. Diese Leute machen den Fußball aus. Aber Udo, er tut mir leid, er wird die Folge wahrscheinlich hören, wenn er sieht, dass ihr hier seid. Udo Stahl, er tut mir leid. Ich liebe dich, du bist ein geiler Typ. Boah, aber als Schiedsrichter ging der mir manchmal derbe auf den Sack.
Aber, weißt du was, ich meine, ich würde mich jetzt hier niemals hinstellen und sagen, der Udo oder sonst wer ist ein schlechter Schiedsrichter, weil wir alle Kollegen sind. Und
so!
Und wir sind auch, wie gesagt, eine super Gemeinschaft.
Ja, das macht den
Fußball aus. Ich wollte nur eine Sache sagen, die da eigentlich auch gut drin ist, weil du hast dir jetzt den Udo oder ich weiß nicht, welche
Jürgen Namen... Jürgen Breil, aber den
welche Namen du noch im Kopf hast. Du weißt ja, wer kommt und du weißt auch genau, wie der pfeift.
Genau, exakt.
So, und du kannst dich als Trainer... Als Trainer, genau, du kannst dich darauf einstellen. Dann sagst du nämlich deinen Jungen, so Leute, heute kommt der, hast du gerade Udo gesagt.
Genau.
So, und dann, ne, heute dürft ihr nicht mit dem Schiri sprechen, genau, weil das ist direkt Geld.
Genau das ist das.
Da hat der Udo geschafft.
Berechenbarkeit.
Und, genau das ist das. Und das ist das, was ich liebe an diesem Fußball, an diesem Amateurfußball, dass ich den Jungs sage, der Udo pfeift heute. Udo Stahl. So, und dann sag ich in der Kabine als Trainer, ich sag, er weiß jetzt gerade, wie er es zu nehmen hat, wenn ich sage, der Udo pfeift, jetzt Udo Stahl pfeift. Und wir wissen alle, der Udo, der hat seine Linie und der ist, wie er ist. Und haltet die Fresse, diskutiert nicht mit dem, lasst den in Ruhe. Und wenn du den Mann in Ruhe lässt, kriegst du den auch ein bisschen, da sind wir wieder bei diesem
eingefangen.
Sympathie, kriegst du den auf deine Seite. Der Udo ist kein Schlechter. Ich als Spieler hatte nie Probleme mit dem. Nie. Aber die Spieler, die hören dir, das ist wie meine Tochter, der sag ich was, die macht alles. Aber nicht, was ich sage. Aber trotz alledem, um kurz auf meine Frage zu kommen, bevor wir jetzt halt so langsam zum Ende kommen. Udo Stahl, Jürgen Breil und die anderen. Ey, man kann verdammt dankbar sein, dass es diese Leute gibt. Wirklich. Also Jürgen Skoda, ne, man kann echt dankbar sein. Ey, danke,
auch ein hervorragender Trainer, der Schiedsrichtermannschaft, ne? Und das mal hervorzählen.
Nein, wirklich. Nein, und das, ich mein's ernst. Du brauchst diese bekloppten, positiven Menschen, die das machen. Und dafür können wir dankbar sein. Und wenn du merkst, wie sich das entwickelt hat, dass auf einmal eine Massenschlägerei irgendwo ausbricht und auf den Schiedsrichter eingekloppt wird. Ja, mit Udo. Nein, aber der Udo hat sich die Leute erzogen. Nein, aber es ist wirklich so. Wir können dankbar sein. Diese Generation, sage ich euch aber was, die fällt irgendwann weg.
Ja.
Diese Generation Udo Stahl, Jürgen Breil, wie sie alle heißen, ne? Jürgen Skoda, die fallen weg. Dann gibt's halt Leute wie dich, Cedric, wie dich, Fabian, oder Michalik, wie sie alle heißen. Ist ja egal.
Und dann kommen welche nach.
Aber ich sag euch was, die Leute, ja, hoffentlich kommen welche nach. So, der Punkt ist nur der. Und jetzt nochmal, einmal Salz in eine Wunde. Jürgen Breil. Ist für mich, und dann bin ich ruhig, ist für mich ein Typ, der hat nicht viel zu melden. Weiß ich nicht, ich glaube, der ist unglücklich. Dem geht's nicht gut. Gibt es Schiedsrichter, wo ihr denkt, so, pass auf, der macht das doch nur am Sonntag da einmal richtig schön den Hermann. Also der macht da schön, der kommt da hin und denkt sich, boah, ey, 36-60, so, die mache ich richtig lang. Und ihr denkt euch, Junge,
warum?
Du solltest, na, Schiedsrichter, du machst das zwar, aber eigentlich...
Besser nicht.
Kompensierst du damit irgendwelche Probleme, die du hast? Also gibt es Leute, wo du sagst, nein, ey, nein, warte mal, hör mal zu, ey, es ist eine Frage, gibt es Schiedsrichter, wo, dafür sitzen wir hier im Podcast, wo du sagst, ey Junge, alles schön und gut, schön, dass du da bist, aber eigentlich...
Machst du das nur, um deine,
was auszugleichen? Um irgendwas auszugleichen. Es tut mir leid, Fabian. Es tut mir, wenn ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, er denkt nach.
Ja.
Und das ist verdammt schwer für euch, weil ihr einfach eine Schiedsrichterfamilie seid.
Ja, weil ich glaube auch, also ich bleib dabei, ich glaube, ich kenne ja auch alle Schiedsrichter.
Gibt es Schiedsrichter, wo du sagen würdest, Junge, lass es?
Du kannst ja auch generell
einfach... Nein, ich glaube nicht, weil ich glaube auch, also jeder Schiedsrichter, also jeder sollte froh sein, dass da überhaupt einer steht. Und es ist auch in der Kreisliga C besser, es steht da einer, als es steht, macht irgendein Trainer was. Und deswegen habe ich tatsächlich solche Gedanken nicht.
Okay.
Okay. Ja gut. Generell kann man sich mal darüber Gedanken machen, als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat von der ganzen Thematik, dass es Leute geben mag, die vielleicht sowas machen, Schiedsrichter zu sein, damit sie einmal in der Woche was zu melden haben und sonst bei der Frau auf die Ohren kriegen. Ob das jetzt einer ist oder ob es jemanden gibt, bleibt mal einfach dahingestellt. Ne? Wir kommen jetzt so langsam zum Ende, kommen einmal zu Schröders Erben, das ist unsere... Playlist auf Spotify, da könnt ihr beide einen Song draufpacken, also jeder von euch überlegt sich schnell einen Song. Alex, hast du schon einen oder pass auf, ich mache einfach jetzt schon mal, weil ich habe das Lied letztens meiner Tochter gehört und die fand das überraschend gut, hatte ich nicht gedacht. Von Metallica, One, packe ich da drauf. Ein sehr, sehr cooles Lied mit auch ein sehr, sehr cooles Musikvideo und sehr, sehr dramatisches.
Das Problem ist, ich weiß nicht, seit 4 Jahren, ich weiß nicht mal, was alles drauf ist. Habe ich Bilder von dir schon drauf, von Les Eldin?
Nee, noch nicht.
Dann packe ich es drauf. Also ich packe Bilder von dir, von Les Eldin drauf, aber ich möchte eins sagen, Thema Spotify. Weißt du, dass es eine Playlist von Barilla gibt? Also Barilla? In Deutschland sagt Barilla.
Die Nudeln?
Ja.
Eine Nudel-Playlist?
Und weißt du warum?
Warum?
Du kaufst zum Beispiel Penne
ja.
oder Fossili.
Hab ich schon mal gehört, ja.
Und dann? Das ist kein
Witz.
Und dann?
du machst die Nudeln, also das Wasser kocht, du schüttest die Nudeln rein, machst die Playlist an und die Playlist geht genauso lange, bis die Nudeln al dente sind. Ist kein Witz.
Aber da kann ja nur zwei Lieder drauf sein.
Kommt auf die Nudeln an.
Fabian, hast du einen Song?
Boah, schwierig, ja. Irgendwie ist mir als erstes eingefallen, so ein bisschen in die Wunde zu streuen, It's Coming Home.
Ja, okay, gut.
It's Coming Home. Ja, der erste Gedanke, der mir kam, ich war noch am Perukaville am letzten Wochenende und da ist Alexander Markus aufgetreten, hier am Sonntagabend zur besten Zeit mit dem Hawaii-Toast.
Oh. Ja, dann hauen wir die vier Songs auf mit die
Kirsche,
Playlist.
Kirsche oben drin? Diese Kirsche.
Ja. Ein KI-Song von denen machen wir auch noch, das wird auch sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und ja. Ja, für euch da draußen, bevor wir jetzt hier langsam abmoderieren, Kneipenquiz am 21.8. und eine Stadtrundfahrt wird es im August auch noch geben. Mhm. Und das Stadtteilfest im Eigenkehr zurück. Am 3. und 4. August, haben wir letztes Mal ein Bonusbierchen gehabt, kommt es auf den eigenen Markt zurück mit Ina Colada und ganz vielen anderen Stars, die da am Samstag...
Habe ich dir Geschichte mit Ina erzählt?
Erzählst mir gleich, wer du da deinen Penis malst. Ihr beide, vielen, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall da wart. Ne? Hat Danke auf auch. Jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Der Alex hatte heute endlich mal wieder die Chance, in den Bottroper Fußball mit einzugreifen. Alex, ich habe eine Frage an dich. Ist es so, dass du jetzt, wenn du so darüber redest, auch die Emotionen, ich kann das bei dem Spiel, was du beschrieben hast, gerade wo ihr das noch gedreht habt, das 2:1, und du da an der Linie stehst und die Emotionen da sind, vermisst du das manchmal?
Ja, tatsächlich. Ja, ich vermisse es verdammt. Und das ist das ist der Moment, wo du denkst, dafür machst du den ganzen Scheiß. Aber
also Bier saufen tust du jetzt woanders. Aber trotzdem,
du sagst es gerade so ein bisschen suffisant. Aber ja, und das ist auch genau das. Ich meine, wir machen jetzt zu, ne? Aber da könnten wir jetzt noch 3 Nächte drüber reden. Und genau das ist das, was mir fehlt. Dieses das einfach
macht den Fußball auch raus.
Genau. Ne?
Dieses finden wir ja auch als Schiedsrichter immer geil, wenn ein Spiel emotional ist.
Nach dem Training. Grenzen,
aber das macht halt Spaß.
Nach dem Training zusammenzusitzen, ein Bierchen zu trinken. Ja, macht man. Dafür machst du den Scheiß. Dafür spielen wir im Amateurbereich Fußball. Und ja, ich vermisse es. Und das geht mir leider alles so ab der Bezirksliga.
Ja, komm,
ich war selbst eine Fußballhure. Und ich war selbst eine Fußballhure. Da fließen so viele Gelder schon in diesem Bereich.
Ja, komm, lass uns das Thema jetzt gar nicht mehr aufmachen. Ja. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Das hat echt Bock gemacht mit euch.
Fanden wir auch.
Und generell der Spruch ist, es ist nie eine schlechte Idee, Dinge besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Ja. Das versucht ihr wahrscheinlich als Schiedsrichter immer wieder zu machen. Und ich würde sagen, wir machen die Folge zu. Das war Bierchen, bitte. Der Podcast Folge 181. Heute mit dem Fabian.
Ja, mit dem Cedric.
Mit dem Alex.
Und mit dem Pete.
Und ich würde sagen,
ey, Weltklasse, Jungs,
komm. Du kriegst eine rote Karte, Alex.
Chapeau, von mir. Es war sehr, sehr schön mit euch.
Vielen Dank,
hat Spaß gemacht. Und jetzt, wer kann von euch besser abpfeifen? Komm, einer muss jetzt.
Kommst du noch einmal Werbung machen? Werdeschiedster.de, da könnt ihr euch anmelden. Ne?
Das geht unter.
Ja, oder bei uns melden jetzt. Ne?
Also Werdeschiedsrichter.de geht auch unter. Und jetzt muss einer abpfeifen. Komm.
Ja,
komm. Los.
Stark.
Da war's! Feierabend! Kein Handspiel!